live on Thursday Nights, weil wir müssen natürlich heute für euch AEW Full Gear, den Pay-Per-View von AEW, der am vergangenen Samstag lief, besprechen. Und also in der Nacht von Samstag auf Sonntag natürlich. Und natürlich auch die Dynamite-Ausgabe vom gestrigen Mittwoch. Und deshalb sind natürlich heute wieder mit dabei an meiner Seite der Wisecap.
Moin, hallo und willkommen. Ich habe keinen Bock mehr auf AEW. Weiter.
Ja, und natürlich auch mit dabei der Bodyguard Kato, der richtig Bock auf AEW hat.
Habe ich sogar wirklich. Ja. Ich fungiere heute als Deathmatch-Experte und sage, warum dieses Deathmatch ein bisschen besser war als alles andere, was wir bisher bei AEW und Hardcore gesehen haben.
Weil wir seit 2 Jahren kein Deathmatch mehr hatten? Ach nee.
Nee.
Das kann es nicht sein.
Und wir erklären auch, warum es natürlich kein Texas Deathmatch ist. Aber gut, da kommen wir dann gleich.
Es war auch nur ein Texas Death, das wissen wir ja. Ah nee, Texas Death ist es ja nur, wenn es von John Moxley kommt. Richtig, ja, er macht ja keine Matches, er macht ja nur Wrestling.
Ja, leck mich am Arsch. Man nennt es immer so irgendwie, aber letzten Endes ist alles irgendwie ein No-Holds-Barred, No-Rules-Hardcore-Match. Und das ist es dann letzten Endes. Aber da sind wir noch nicht, sondern wir gehen natürlich rein in die Zero Hour von Full Gear 2023 im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien am 18. November 2023. Und in der Zero Hour trifft im Opener Jay Lethal auf Eddie Kingston und es geht um den Ring of Honor World Championship, weil, ja, Jay Lethal sich jetzt anscheinend bewährt hat. Also, ja, weil Eddie Kingston sagte, ja, du musst dich für mich erstmal beweisen in den AEW-Shows und dann hat Jay Lethal ein Match gewonnen und das war dann offensichtlich Beweis genug.
Ja, das reicht für ein Ring of Honor World Belt auf jeden Fall.
Ja, genau, fuck it.
Ja, genau. 10 Minuten 50, glaube ich, ging das Match. Und ja, wrestling-technisch muss man da nicht viel sagen. Die beiden können es. Die beiden Humble-Männer, die wir hier sehen, können es nicht. Das war wieder absolut nicht notwendig, dass hier der Nullinger am Start war.
Ja gut, ich meine, Jared kann wresteln. Ne? Der kann auch die Matches aufbauen, wenn er das will. Der ist wahrscheinlich mehr Profi als viele andere da. Aber seien wir ehrlich, was bei dem einfach im Moment läuft, so, das ist halt einfach alles so eine Nullnummer. Ne?
Jared ist ein Witz momentan. Die ganze, ganze Gruppierung, in der er ist ein Witz. Deswegen ist auch Jay Lethal ein Witz.
Ja.
Ganz ehrlich, ich hätte wirklich gesagt, Jay Lethal gegen Eddie Kingston, kann ein geiles Ding werden. Aber nein, es interessiert mich ein Scheißdreck, der ganze Kram außenrum.
Weil es ja eigentlich auch so gut wie überhaupt keinen Aufbau hat. Ne? Der Aufbau
ja, erstmal das halt, und weil eben Jay Lethal in dieser Witzpartei ist, nenne ich sie mal. Ja. Und weil Eddie Kingston einfach nur rumrennt und sagt, ich mache euch alle fertig. Jeden Einzelnen. Scheißegal, ich brauche keine Storyline. Ich mache euch alle fertig.
Und was Eddie Kingston halt trotzdem kann, ist, obwohl er keine Storylines hat, er redet trotzdem halt, er ist relativ gut am Mic.
Ja, Jay Lethal, ich sag auch nichts gegen ihn am Mic. Er bringt das gut rüber, er bringt das real rüber. Ja. Teilweise hat man das Gefühl, dass Eddie Kingston glaubt von wegen, das ist alles echt.
Ja, absolut. Ja. Und jetzt aber, stell dir einfach nur vor, dass Jay Lethal nicht in dieser Witzfigurenparty wäre. Alter, wie gut wäre das? Aber nö.
Dann wäre das richtig geil.
Ja,
ich sage ja schon seit Ewigkeiten, Jay Lethal muss da raus. Er muss da sein eigenes Ding machen.
Absolut so. Cool. Diese Gruppierung gehört weg. Ganz einfach, weil es ein Witz ist. Wir hätten hier einen guten Manager drin. Wir hätten oder auch einen, der beispielsweise Jay Lethal zum Ring begleiten kann, in Jeff Jarrett. Die anderen, Sanjay Dutt, Satnam Singh, Karen, alle raus, alle weg. Können von mir
das. Tausendmal habe ich schon gesagt, Jeff Jarrett muss den General Manager bringen.
Ja, oder Sanjay Dutt kann ja auch.
Das ist seine Rolle. Er muss den.
Ja. Und Sanjay Dutt kann ja auch sehr gut Matches schreiben oder auch Storylines schreiben. Das kann er ja.
Sanjay Dutt kann auch als Manager fungieren und reden, aber nicht die ganze Zeit immer oben drüber und nicht immer mit diesem ganzen Kindergartenscheiß, der dann da läuft. Alter, auf der einen Seite sagen die AEW-Fans hier regelmäßig, ja, stick with PG. Ah, wir sind die erwachsene Liga. Ernsthaft, das ist die erwachsene Liga. Mit dem Scheiß. Mit diesen Möchtegern-Jokes. Ja. Wo Max Caster peinlich berührt in der Ecke stehen muss. Wo Jeff Jarrett durch irgendwelche Hotdog-Matches sich prügelt. Und durch Leatherface-Matches.
Leute.
Warum trägt er eigentlich seinen Leatherface-Gürtel, den er ja gewonnen hat?
Ja, den trägt er immer nur dann, wenn ein neues Leatherface-Spiel rauskommt. Also ein neues Texas Chainsaw Massacre Game.
Also nie.
Ja, genau, also nie. Hm. So, und dann kam, also Jay Liesel hat hier so ein bisschen rumgejuckelt und dann hat er irgendwann die Oberhand gehabt und dann wollte er ein Flying Nothing zeigen. Da hat Eddie Kingston zufälligerweise den Fuß hochgenommen, da ist Jay dann direkt reingesprungen. Dann hat er sich an seinem Finisher versucht, das hat nicht geklappt. Dann gab es ein Half and Half, Sonjay Dutt ist auf Apron gestiegen, hat ein paar Maul bekommen und ist mit El Grande Honcho Jeff Jarrett zusammengeknallt. The Wild Slapnut und ja, der hat sich wohl irgendwie an der Schulter verletzt.
Oh mein Gott, nicht, dass er jetzt auch verletzt ist, wie so viele nach diesem Pay-Per-View.
Ja. Und dann hat Jay Liesel versucht, an die Gitarre zu kommen, um With My Baby Tonight zu singen, den Smash It von Jeff Jarrett in der WWF, aber das ging leider nicht, weil tatsächlich kam Ortiz plötzlich angeschissen und hat Sonjay Dutt das rote Ding über den Kopf zertrümmert. So. Und dann gab es einen Half and Half hier aus wie heißt der? Lethal Injection, ne? Aus der Lethal Injection heraus gab es den Half and Half und dann gab es die beschissene Backfist. Die
beschissenster Finisher ever.
Die sah nicht so gut aus, aber das reicht natürlich.
Die sieht jedes Mal scheiße aus.
Ja, die schaut nie heftig aus. Und dann wollte wieder das Stable eingreifen, also eben die ganze Partie um den Nullinger und dann kam natürlich Ortiz mit seiner Socke.
Nee, Ortiz hatte sich so ein Knoblauch-Bundle geholt vom Lidl.
Gab's das gerade in Aktion?
Ja, da waren halt drei Knoblauchzehen drin und die haben halt echt hart gestunken und deswegen mussten die anderen dann abhauen.
Darf ich bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, dass diese riesig fette Storyline zwischen Santana und Ortiz von Santana gewonnen wurde, den wir seitdem nicht mehr gesehen haben, aber mindestens 10.000 Mal Ortiz inzwischen.
Ja gut.
Wow. Ja. Da hat die KI, die Story schreibt, weil es muss ja eine KI sein, ganz ehrlich, irgendwie nicht aufgepasst.
Komisch, ne?
Ja, nicht so gut. Aber...
Ja, Mike Santana ist auch seitdem nicht wieder irgendwo aufgetreten. Auch nicht bei Ring of Honor, nur falls ihr euch gefragt habt.
Ja, jetzt ist er auf der Playlist von AEW und sitzt da.
Jetzt ist es im Scheiß.
Hinten im Schrank, wie alle anderen auch.
Kommen wir zu was Besserem. Kommen wir zu einem guten Match.
Ja, leider auch nicht so viel Vorgeschichte tatsächlich. Ne, ja, gut.
Ein bisschen zumindest. Ein bisschen ist das Geplänkel zwischen Blackpool Combat Club und House of Black. Aber im Unterschied hierzu haben wir hier zumindest zwei Stables, die ich halbwegs ernst nehmen kann, im Vergleich zum Jarrett Stable. Und da war es für mich einfach so, hier wrestlen zwei meiner absoluten Favorites. Ich mag Buddy Matthews. Okay, ich bin einfach nur neidisch auf Buddy Matthews, wegen Mommy.
Ja, das sind wir.
Ja, und mach dir immer noch klar, dass er vorher auch noch mit Alexa Bliss zusammen war.
Ja, ich werde es mir ausrichten.
Ja.
Und Claudio der war schon, bevor er wieder zur WWE gekommen ist, habe ich ihn gemocht. Wie er bei der WWE war, habe ich ihn gemocht. Und jetzt mag ich ihn auch. Der ist einfach ein Allround-Talent. Der ist eine Kraftsau. Und die beiden bringen hier was richtig Gutes hin. War ein schönes Match. Ging zu 10,5 Minuten.
Der Aufbau war für mich auch wieder ne. Aber das Match an sich funktionierte. Wir hatten Meteora, wir hatten den Big Boot. Es gab natürlich einen Pop beim Swing. Ja, das war ein bisschen kreiert, leider. Das ist ja immer dieser AEW-Spot, ne, wo sie den Kopf einklemmen und dann geilen Superkick da reinzünden. Das hat zu lange gedauert, das war ein bisschen blöd. Dafür war die Powerbomb hier schön. Dann hat Claudi ihn nochmal ausgehoben für einen Samoan Neckbreaker. Der sah auch ganz gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, dann gab es am Schluss die Ricola-Bomb.
Und den Sharpshooter.
Setzte danach den Sharpshooter. Und im Sharpshooter musste dann Buddy sich geschlagen geben. Claudio wollte ihm die Hand schütteln, aber Buddy stößt ihn weg, Schulter an Schulter, und geht ja, von dannen.
Ja, kann man ja machen. Macht ja das House of Black öfters. Also ich bin jetzt gespannt, ob da jetzt dann es 3 gegen 3 da geben wird, vielleicht beim House of Black gegen Blackpool Comic Club.
Ja, klar, damit der Gewinner kann auf den Trios-Champion-Titel gehen.
Ja, natürlich.
Die Acclaim, die wir seit wann nicht mehr gesehen haben, auch schon ziemlich lange. Oh. Die noch nicht mal in diesem Pay-Per-View dabei sind.
Ja, zwei Wochen, glaube ich. Ist ja schon her.
Ja.
Oder aber ungefähr. Ja,
wie auch immer. Ja, aber nichtsdestotrotz, die beiden sind wirklich Gold wert. Die müssten eigentlich viel höher auf der Karte stehen als irgendwelche, die irgendwas reißen müssen. Ich meine, gut, Claudio hatte seinen Ring of Honor Champion, aber Ring of Honor ist jetzt sowieso für den Arsch. Ich meine, der TV-Champion hat seinen Gürtel einfach abgelegt und seitdem ist der Gürtel nicht mehr da. Und die Tag-Team-Champions haben bei Ring of Honor selber ihren Tag-Team-Gürtel noch nie verteidigt und
richtig. Schwierig.
Ist halt ein Witz.
Speaking of Witz.
Ja.
Hey!
Es geht um die Ring of Honor World Tag Team Championship und in diesem Falle verteidigen MJF und Samoa Joe, weil das geht jetzt auf einmal so, ne, dass man da.
Ja, die sind ein bisschen härter als die Righteous, weil da braucht man schon zwei Leute auf die Plätze machen.
Ja.
So, und wenn man drüber nachdenkt, also setzt das die Righteous noch weiter nach unten, dieses Match. Ja.
MJF ist our Scumbag und dann kommt er hier rein und dann tritt er natürlich erstmal auf Colton ein und Samoa Joe kommt mit einem Double Suicide Dive und dann gibt es einen Sidekick in Ring-Ecke. Und dann kommt wieder das Übliche, MJF wird isoliert und kriegt erstmal einen Hot-Tag nicht hin, dann kommt Joe irgendwann rein, slampt die dann runter, dann gibt's von MJF den Versuch eines Simone Drop, auf jeden Fall den Ausheber, da gibt's dann einen Dropkick von Austin, glaube ich war's. Double DDT gegen die beiden Guns, dann kommt, gab's nochmal einen Brawl zwischen allen. Und am Schluss gibt es die Double Clothesline von Samoa Joe gegen die Guns. Dann kommen die Guns ein bisschen nach vorne. Dann ertönt die Musik von Adam Cole und er kommt mit Krücken zum Ring. Niemand weiß genau warum, was jetzt hier los ist.
Der beste Freund von MJF ist.
Ja, genau. Und deswegen
das
sind natürlich
richtige Freunde.
Austin und Colton sind natürlich so abgelenkt, dass da jemand mit Krücken runterkommt, dass sie sich totlachen müssen. Und weil der eine so gelacht hat, fällt er direkt Samoa Joe in die Arme. Und Colton und muss dann leider aufgeben. Und Austin wird von MJF festgehalten. Und dann sagt Samoa Joe so, ich habe für dich den Titel mitverteidigt. Bei Dynamite kriegst du es dann. So, und dann sind die ganz total sour und schlagen hier auf MJF ein und treten ihm sein Bein kaputt, sodass MJF mit der Trage abgeholt werden muss. Und dann sagt er, oh nein, ich muss in den Krankenwagen. Adam! Ja, er sagt es wirklich. Sorg dafür, dass sie mir meinen Titel nicht wegnehmen. Du musst was tun. Und dann sagt Adam Cole, Baby.
Ja.
Und damit geht's in den Pay-Per-View.
Und damit haben wir die ganz beerdigt. Ist mir scheißegal, ob sie danach MJF das Bein kaputt gehauen haben. Sie haben schon wieder, und wir haben hier das erste, es zieht sich bis zum Ende des Pay-Per-Views durch. Wir haben hier das Hauptproblem des Pay-Per-Views. Neben den seichten Stories und den unvollendeten Stories und vielleicht den sinnlosen Sachen. Aber hier haben wir das Hauptproblem schon gehabt.
Ja.
Und das Hauptproblem ist leider AEW mit MJF. Warum und wieso kommen wir noch beim Main Event dazu?
Wir kommen auch bei der
Das ist doch ziemlich das Wichtigste, was sie gerade haben. Hoffentlich verletzt er sich nicht.
Ja, es ist zu wichtig. Er ist zu wichtig. Aber egal, gehen wir mal rein.
In ein Trios-Match. Also wir sind natürlich jetzt offiziell in der Arena. Im Kia Forum in Englewood hatte ich ja schon gesagt, 13.433 Leute angeblich ausverkauft. Das ist ja erstmal schön zu hören für AEW, dass sie es geschafft haben, den Pay-Per-View auszuverkaufen. Und wir kommen zum Opener Trios-Match. Christian Cage, der amtierende TNT-Champion, Luchasaurus, der ja jetzt bald nicht mehr so heißt, und Nick Wayne, der auch einen neuen Nickname bekommt, ganz stark, treten an gegen Adam Copeland, Darby Allin und Sting. Und dann geht's erstmal los mit You can't always get what you want. Und deswegen kriegst du nur ein AEW-Pay-Per-View.
Au!
Nein, meine, also das fand ich schon witzig, dass sie seine Musik gesungen haben.
Da das war der Oberhammer.
Aufgemacht, auf jeden
aber die
Fall.
Sache ist,
aber warum gleich am Anfang?
Ja, erstmal das und dann die andere Frage, wo ich mir hier wirklich immer mein Gehirn irgendwie massieren muss. Warum haben denn die Bad Guys die cooleren Entrances?
Ja, weil es ja die Antagonisten sind. Das sind ja immer die cooleren.
Ach so, ja, gut.
Damals, als ich meine Actionfiguren hatte, die ich ja jetzt auch noch
habe. Ja, Moment, ist aber einmal ganz kurz.
Die Bad Guys waren immer die geileren.
Ja, aber Moment, ist aber ganz kurz. Die Bad Guys hatten schon immer die geileren Theme-Songs. Scar, Be Prepared, Glöckner von Notre Dame, Hellfire. Nur so als zwei Beispiele zu nennen. Also ich fand definitiv immer bei König der Löwen Be Prepared geiler als Hakuna Matata. Zum Beispiel.
Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, Circle of Life ist sein Entrance, nicht Hakuna Matata.
Ja, ich find auch Be Prepared besser als Circle of Life.
Ja, gut.
Ja, ja, weil es der Marsch ist.
Aber.
Das Nazi-Lied.
Jetzt.
Und da du ja Österreicher bist.
Ich weiß
lass
nicht.
Mich mal deinen Stammbaum durchgehen.
Zwinker, ich weiß nicht, was damit zu tun ist. Ich will gerne die Aussage verweigern. Gordon rümpft sich um die Nase. Bitte.
Oh mein Gott.
Arbeiten wir weiter.
Hier sind
gut,
wir müssen
zur Sache kommen. Wir
haben 20 Minuten von der Show rum und wir sind schon wieder bei so einem Scheiß. So.
Ken was, der über mir.
Also auf jeden Fall, warum, und ich verstehe es nicht, warum die Heels hier irgendwie immer mehr Tamtam bekommen als die Faces. Das macht für mich keinen Sinn. So, dann kommt der alte Mann.
Oh Gott.
21 Time.
Mumie.
Da, denn AEW acknowledged alle seine Titelgewinne. Deswegen ist er der 21-Time World Champion. The Nature Boy. Ric Flair. Und dann kamen Darby und Edge und Sting und sind hier irgendwie angemalt und keine Ahnung. Und als Opening gingen direkt Darby und Nick Wayne aufeinander los, wo ich auch gedacht habe, wäre das hier nicht erstmal sinnvoll gewesen, Nick Wayne als den kleinen Arsch darzustellen, der sich austägt, um nicht gegen Darby antreten zu müssen und erstmal den
das
Lutscher.
Das würde jede andere Wrestling-Liga machen, aber wir ja. sind die coole Wrestling-Liga. Ich hau meine Actionfiguren genau dagegen. Entschuldigung.
Ja, genau das. So, wer bookt immer diesen Scheiß? So, naja, egal.
Ich habe
so.
Keine Ahnung, aber er fängt an mit T.
Okay. So, also auf jeden Fall gab es dann.
Das war dreimal Booker of the Year.
Hey, beleidige Trish Stratus nicht, die würde das deutlich besser machen. So, Swinging Neckbreaker, dann gab es einen Chokeslam vom Lutscher gegen Darby auf den hardest part of the ring und dann kam hier Nick Wayne mit dem Eddie Guerrero-Move und dann gab es endlich irgendwann den Code Red gegen Nick. Dann gab es, warum habe ich, ach ja, genau, Christian kam unter dem Ring durchgekrabbelt, um Edge wegzuziehen, damit der nicht mit Darby taggen kann und Sting verfolgt ihn dann. Dann will Edge nochmal Christian haben, der sich aber ausgetaggt hat, dann haut der Lutscher ihn um. Nick Wayne wird abgefangen von Luchasaurus und Luchasaurus muss warten, bis Darby es geschafft hat, in die gegenüberliegenden Seile zu rennen, um dann den Spot mit dem Suicide Dive zu machen.
Ja, Alter, wer hast du mal einen Typen aufgefangen? Es dauert halt ein paar Minuten, bis man die Kraft hat, ihn richtig auf die Beine zu stellen.
Mhm. Dann gab es einen Scorpion Death Drop, Elbow Drop von Edge, Adam Copeland. Dann gab es den Rainbow Connection Finisher von Lenny und Lodi.
Ja, den fand ich aber nicht. Gut.
Ja, der war okay. Der ging durch.
Oh Gott.
Dann kam der alte Mann und sagt, hey, ihr habt Jeff Jarrett und hier Jay Lethal besiegt.
21-Time World
Wer von euch ist bereit, mit mir ein Team zu machen? Und, ach nee, der ist ja auch in der Liga hier.
Und gucken wir jetzt mal genau auf das Bild. Der Referee guckt genau hin und Ric Flair schlägt Christian Cage mit der geschlossenen Faust zweimal ins Gesicht und zweimal in den Bauch. Und der Referee disqualifiziert sie nicht.
Ja, weil laut den Regeln von AEW, wenn du über 100 bist und jemand ins Gesicht schlägst, zählt das nicht als Ach Schlag.
So. Weil die Zähleruhr nur bis 99 ging. Ne?
Das Ganz ist genau.
Wie mit dem Brettspielen. Ab der Altersstufe 6 bis 99 bist du 100, kannst du nicht mehr spielen.
Ja, genau.
Ja. Und dann sagt Christian Cage, kommt die Schnauze voll da, du alter Bastard. So.
Schlag dir die Hoden.
Ja. Und das war richtig gut. Ja, allerdings.
Gott, ich will Ric Flair nicht mehr sehen.
Komisch.
So. Warum nur?
Und dann hat Luchasaurus nochmal einen Stinger attackt, aber das hat natürlich nicht geklappt. Luchasaurus wird zu Boden gebracht, dann gibt es Coffin Drop. 1, 2, 3, he's hungry. Edge pinnt ihn. Und dann umarmt Sting. Ich weiß nicht, ob das sein Sohn ist. Er sah ihm aber von den Gesichtszügen ein bisschen ähnlich.
Ich glaube, ja.
Ja. Und dann sagt natürlich Darby Allin, this was Sting's last fucking match in this state. Give him a round of applause.
Genau, und außerdem mache ich jetzt ein bisschen kürzer von Wrestling. Also ihr werdet mich jetzt einige Zeit nicht sehen, denn ich fliege jetzt mit dem nächsten Flieger nach, ich glaube, ja, zu Mount Everest will ich auf einmal. Ich werde jetzt den Mount Everest besteigen. Facts, Darby Allin wird jetzt, soll jetzt anscheinend längere Zeit nicht mehr in den Shows sein, weil er auf den Mount Everest gehen will.
Oh, ist schon eine gute Idee, den Leuten richtig viel Freiheit zu lassen. Also hoffentlich passiert ihm dann nichts.
Ja, kleiner Spoiler, er ist nicht der Einzige, den wir jetzt längere Zeit wahrscheinlich nicht sehen werden.
Ja gut, ich meine, der Mount Everest ist im Himalaya.
Himalaya, ja, stimmt. Ja.
Das wird eine Zeit lang dauern.
Jo.
Dann ist das wohl so.
Ich freue mich schon darauf, wenn er irgendwo stürzt und sich ein Bein bricht und ein Arm bricht und noch länger weg ist.
Ja.
Oder ganz weg ist.
Oh, meine zwei Lieblingsarschlöcher.
Ja, das sind Tony Schiavone und Bryce I Can't. Und dann kommt Jay White raus und sagt, ja, dann bin ich auch der Champion jetzt. Ne? Und dann sagt Bryce Ramsburg, ja, nee, ich muss ja hier. Und dann sagt Tony, nein, da gibt es ja noch jemanden, der gegen dich antritt, weil MJF ja nicht kann. Denn der hat ja einen gezerrten Oberschenkel. Also bringen wir Adam Cole raus, der ja an Krücken geht, weil der kann ja.
Ja, er hat nur einen gebrochenen Fuß. Das ist nicht so schlimm wie ein gezerrter Oberschenkel.
Okay, ja gut, dann haben wir das ja geklärt. Dann geht's jetzt weiter mit deinem persönlichen... Jetzt, Kens persönliches Lieblingsmatch, AEW International.
Arschloch gegen blödes Arschloch. Oh Gott, meine.
Gut, oder? Das war anstrengend.
Ja.
Das war richtig anstrengend. Also, sie schaffen es nicht, diesen Champion Titel irgendwie zu pushen oder sonst was. Ich meine, dass Orange Cassidy eine Story mit sich selber hat, weil er ja jetzt seine Hand verletzt hat und seine Super Saiyajin-Kräfte anscheinend verloren hat oder sein Mojo und er einfach nichts gegen John Moxley hilft und John Moxley einfach gesagt hat, oh geil, er hat einen freien Tag, er muss sich einmal sellen, er das no-sellt einfach und blutet, das ist ja das Liebste, was er macht. Hey, machen wir halt ein das Finish, okay, ein Orange Punch funktioniert nicht, dann geben wir ihm einfach 20 Orange Punches und den Panama Sunrise, vielleicht klappt es dann. Und Alter, dieses Match war zum Glück nicht so lang, es war relativ schnell geführt.
War es wieder viel zu lang.
Ja, es war, glaube ich, echt nicht so lang.
Vor allem, es bringt diesen Titel mal wieder überhaupt nichts. Dieser Titel ist einfach nur ein Witzding. Ja. Orange Cassidy rennt nach wie vor mit diesem Titel in seinem scheiß Rucksack rum. Ab und zu sagt er mal von wegen, oh, ich finde ihn richtig gut. Das ist wie so ein Kerl, der sagt von wegen, ja, ich liebe meine Frau bis zum geht nicht mehr. Oh, Kameras sind auch verpissig, Alter. Hey, Mädel, ich fick dich jetzt. So kommt das rüber. Kein Schwein interessiert. Die müssen diesem Titel irgendwie Gewicht verleihen, aber so geht es auf keinen Fall.
Ja, wie könnte man das denn zum Beispiel...
Wie wäre es mal, eine Storyline für Orange Cassidy zu schreiben, wo es nicht die ganze Zeit immer nur darum geht, dass er sagt, ja, eigentlich ist mir das alles scheißegal, aber John Moxley will mich immer verprügeln. Was haben die beiden denn wirklich miteinander gehabt, ey? Die Interaktion ist, dass John Moxley ihn ein paar Mal im Ring vermöbelt hat und das war's. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist überhaupt kein Antrieb hinter so. Moxley, wenn er dann selber noch irgendwie sagt, ja, der Titel interessiert mich nicht, ich will nur Orange Cassidy aufs Maul hauen, macht's das halt nicht besser.
Nö, das ist der Titel braucht, ich finde auch, dass der Titel nicht bei Orange Cassidy sein soll, auch nicht bei Moxley.
Ja. Der gehört wo ganz woanders hin, am besten zu jemandem, der auch dauerhaft wresteln kann und damit vielleicht auch mal ein paar ordentliche Matches zusammenzieht und nicht zu diesem ganzen Killefits, den wir hier machen, weil, oh, das ist so cool, wenn da jemand mit einer Sonnenbrille in den Hosentaschen steht, so, was soll denn der Quatsch?
Ich hatte ja kurz die Hoffnung, bei, glaube ich, Dynamite war das, wo Claudio Castagnoli gegen Cassidy eingetreten ist, dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Castagnoli als International Champion?
Ja hätte bitte. Man machen können, sicher.
Ja.
Wollte aber die Story war am Ende doch auch wieder nur von wegen, alter Orange Cassidy, ich hau dir aufs Maul. Und wenn ich dich besiege, kriege ich auch noch einen scheiß Titel dazu. Auch nicht schlecht.
Genau.
Habe ich einen Gürtel, der meine Hosen hochhält.
Ja.
So, dann gibt's und das ist mit den meisten Titeln von AEW leider so. Genauso ja. mit dem Titel von hier Statlander. Wie heißt das Scheißding noch? Ich habe keine Ahnung.
TBS.
Genauso mit dem World's Women's Title. Interessiert auch kein Schwein. Mit den Trios-Titeln, die sind sowieso ganz unten irgendwo. Und dann sämtliche Ring of Honor-Titel, die da hin und her geschoben werden.
Wir haben halt
Titel haben keinerlei Bedeutung bei AEW. Der einzige Titel, der Bedeutung hat, ist der World Title an sich, weil da 10.000 Leute auf einmal hinterhergehen.
Genau. Ja, und genau das ist nämlich auch noch so ein großes Problem, dass es wirklich zu selten auch Leute gibt, die dann sagen, jo, ich will diesen Titel so und ich bleib da auch dran, wenn es sein muss. Nee, bei Orange Cassidy war es jetzt ein Jahr lang so, ach so, du willst einen Titelshot? Ja, den kriegst du. Oh, hab ich dich besiegt. Oh, nächste Woche kommt dann irgendeine andere Flasche. Jo, und auch teilweise im Standing halt auch so. Dann hast du einmal John Moxley und den besiegt er dann irgendwie. Ne? Also jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es vom Ablauf her war, aber dann kommt danach Tony Nies, so, wo du so denkst, so, ja, okay, ich hab's verstanden, um den Titel kann offensichtlich irgendwie jeder antreten, aber jetzt mal ganz ernsthaft, warum sollte ich das ernst nehmen, wenn er jetzt im Vorfeld schon zwei weitere Leute alle gemacht hat, die einfach Welten über Tony Nies stehen, warum kriegt jetzt die Pfeife dann überhaupt einen Title-Shot? Ja, weil er gefragt hat. Ach so, ja dann. Gut.
Ja, dann, wenn das so ist.
Dann Prost.
Ja, Prost, Mahlzeit. Naja, Match als ich, ja, ich glaube, da, ja, genau, da hat der Moxley wieder Cassidy gekratzt, dann hat Cassidy Moxley gekratzt.
Krass,
da, ich glaube,
ne?
Also, ja, das ist schön. Ja. Das ist die Erwachsene.
Und dann.
Moxley geblutet. Ja, so angeschisst in die Hose. Das ist richtig geil.
Ein Glück, ja, das einzige Mal in diesem Pay-Per-View, das geblutet wird. Ein Glück, das macht das zu was ganz Besonderem.
Ach nee.
Ach nein, und für die, die nur zuhören, ich halte gerade einen Finger hoch. Ihr dürft raten, welche.
So, und dann, dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, was Moxley da machen wollte. Hat er ihm Snake Eyes verpasst? Auf jeden Fall gab es dann den Stun-Dog-Millionär, der hat aber nicht so gut gefruchtet und dann gab es irgendwann den Bulldog-Choke und dann wollte Moxley unbedingt einen Pile-Driver ansetzen. Der hat, glaube ich, auch kurz noch geklappt. Dann hat Orange Cassidy Moxley in der Ringecke festgehalten, wird bis 4 angezählt und der Referee zieht dann Orange Cassidy runter. Nein! Du zählst ihn bis 5 an und disqualifizierst ihn. Was soll immer dieser überkandidelte Bullshit, als wenn du irgendwie ein Teilnehmer des Matches wärst? Du bist ein Referee. Hör auf damit.
So. Oh, bevor jetzt endlich die Leute sagen, das macht WWE ja auch. Nein, die gehen dazwischen, die schieben den weg, aber keiner greift wirklich in die Leute rein.
Und wenn
die versuchen, WWE sie erstmal auseinanderzuziehen, bevor sie sagen, Alter, ich zähle beim nächsten Mal bis 5.
Und wenn WWE das gemacht hat, dann war es da auch dumm. So. Und dann hat John Moxley Turnbuckle abgerissen und dann gibt es einen Mox-Cutter gegen Cassidy und Cassidy ist dann ganz sauer und dann knallt John Moxley wirklich, er geht nach vorne und macht den.
Ja.
Also, Mann.
Ja, damit soll jeder mitkriegen.
Beschissen.
Und dann gibt es 6 Orange Punches. Und dann gibt es den Beach Break.
Und dann gibt es 1, 2, 3.
Das reicht, Gott sei Dank.
Und das reicht dann. Und hat es irgendwie den Titel weiter nach oben gebracht? Nee. Man hat nur gezeigt, Cassidy ist John Cena, von AEW.
Er ist Spargel-Cena, genau so sieht's aus. Ja. Und es ist bei ihm, wie gesagt, vollkommen unrealistisch, weil der Typ weniger wiegt als diverse Cruiserweights.
Er wiegt nicht so viel mal wie mein Oberschenkel. Alter, was will die Pfeife? Kannst du den mal auf mich ansetzen? Ich habe Giovanni Vinci auch für dich kaputt gehauen. Kann ich den auch mal stellen? Dann hole ich dir den Titel.
Ja, das ist super.
Ja, gut.
Der wiegt 30 Kilo weniger als ich. Nur um das mal kurz klarzustellen. Ne?
Alter, Moment. Das, ich will jetzt wissen, wie schwer Orange Cassidy ist.
73 Kilo.
73? Ja. Alter, der ist 40 Kilo unter mir. Ja. So ein Ding ist das.
Ja, Alter. Ja, im Boxen dürfen Lauch. Wir wahrscheinlich gar nicht mehr gegen ihn antreten. So, das musst du dir, das ist Frühstück. Einfach so ein Witz. Naja, gut, so, aber er ist halt cool und hat eine Sonnenbrille. Ja, okay. Das war es übrigens vor 3 Jahren schon. It's done. Tut mir leid, aber ich finde es einfach albern. So, dann haben wir Timeless Toni Storm und die challenged natürlich Hikaru Shida auf ihren AEW Women's World Championship. Und dann kommt sie in schwarz-weiß rüber und macht hier wieder irgendwelche komischen Posen und dann kommt Hikaru dazu. Und was ich witzig fand, war, dass Toni Storm sich dieses uralt Mildred Burke Billig-Outfit da mit dem Giant-Dings angezogen hat, dass es wirklich so aussieht wie so eine Ringerin aus den 60ern. Wie so eine Biercatcherin. Und das ist auch okay.
Ja, das Ding ist mit dem Gimmick, das sind immer Hit und Miss. Mehr Miss als Hit, aber wenn es Hit ist, dann geht es auch.
Ja. Also ich fand es hier sehr definitiv fit. Also ich fand auch die Entrance cool.
Ja. Und dann sehen wir Mariah May, die guckt das dann hinten, weil sie jetzt der neue Fan von Tony ist. Und Mariah May ist so ein witzig, ne? Wenn du die von vorne siehst, ist die voll hübsch und siehst du sie von der Seite, dann hat sie auf einmal so eine X-Pack Ric Flair-Nase.
Sieht aus wie die Originalnase von Prinzessin Vespa.
Genau. So. Und dann sehen wir Tony's Behind, genau. Und dann, das fand ich auch ganz witzig, als sie dann hier Schwung holt, weil der Vorarm, den sie danach dann gezeigt hat, der hatte richtig Impact. Der sah gut aus. Da hab ich echt gedacht, ja, genau, Peng. So,
voll in dann, die Fresse.
Ja, genau. Und da war auch das High Knee von Hikaru. Das erste, das zweite war scheiße, aber das erste war gut. Ja, dann hat Shida irgendwie versucht, irgendwas auf dem Top-Rope oder auf dem mittleren Rope zu machen. Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Tony holt sie dann von da runter und slammt sie einfach mal.
And then the shoe.
Dann kommt Luther und gibt ihr einen Schuh und noch einen Schuh. Und den einen Schuh steckt sie sich hinten in den Rücken und den anderen, den nimmt der Referee ihr ab und dann haut sie mit dem Schuh um. Aber das reicht natürlich nicht.
Nein, wir wissen ja, dass Waffen, die man von außen mitnimmt und auf Leute einschlägt, die bringen ja nur die Hälfte.
Genau, that's strong style. So, und dann gibt's hier den, weiß ich auch nicht, Package Driver, wie auch immer so. Dann gab's den Falcon Arrow. Und Luther sieht immer noch aus wie ein rasierter Wichler. Und dann gibt's den Ankle Lock und Hikaru Shida gibt aber nicht auf, obwohl Tony ihn ewig festhält. Und dann hat Tony ihr den Schuh ausgezogen und will sie damit hauen, aber Aubrey steht natürlich nur hinten und sagt No, anstatt sie da irgendwie dran zu hindern. Und dann kriegt sie aber von Hikaru Shida einen Bugs. Und weil sie den Bugs kriegt, fliegt dann der Schuh weg. Sehen wir da oben. Das ist keine Taube, die da ins Bild geflogen kam, sondern es ist ein Schuh.
Fünf Schuh.
So, und dann nimmt Hikaru Shida ihren Kendo-Stock und dann sagt Aubrey, don't do it, Hikaru. Und dann will sie zuhauen und Luther kriegt den Stock nicht gegriffen. Und dann muss.
Ärgerlich.
Ja, und dann macht Hikaru halt nichts, weil sie ja nicht zuhauen kann, weil dann müsste sie ja disqualifiziert werden. Also macht sie gar nichts und wartet und nimmt nochmal den Stock komisch hoch und dann greift Lucer sie richtig zu und nimmt ihr den Stock ab.
Meine Güte.
Sie nimmt dann den Stock und haut dann Lucer aufs Maul. Was natürlich immer gut ist, wenn der alte Penner ein paar aufs Maul bekommt.
Ja, als ob er noch nicht genug schon aufs Maul bekommen hätte.
Ja. So, und dann hat...
Timing!
Tony hat dann das Silbergeschirr von Oma mit und steckt sich das in Mors. Und dann gibt es hier fast einen German Suplex und dann gibt es einen German Suplex und dann robbt sich Hikaru Shida in die Ringecke. Tony Storm will anrennen, um ihren Butt-Slam, Butt-Butt zu zeigen. Aber Hikaru ist noch nicht in der richtigen Position. Also bremst Tony Storm ab, rennt
und nimmt nochmal Anlauf, damit sie mehr Schwung hat.
Und trifft sie dann mit dem Silbertablett von Oma, was natürlich Aubrey Edwards nicht gesehen hat, obwohl es unübersehbar war.
Und obwohl sie direkt daneben, ja, hier sehen wir es, den Pin gemacht hat.
Ja.
Alter.
So. Und dann 1, 2, 3, yay. Tony Storm ist der neue, alte, wie auch immer, also 3 times. Hit me. Women's Champion.
Yay. Jo. Finde ich auch definitiv die richtige Entscheidung. Weil Tony Storm ist definitiv eine der wenigen Wrestlerinnen in AEW, die ein Gimmick haben und die auch was drauf haben. Das Match hatte auch seine Schwächen, aber es war größtenteils gut. Ich finde auch das mit Schwarz-Weiß sehr gut. Und ja, so wie es José Jack Mourinho schreibt, bitte eine jetzt etwas längere Titelregentschaft mit, ich hätte da eine verrückte Idee, mit richtigen Storylines.
Was?
Ich glaube es auch selber nicht. Sie wird das Ding gegen ihren größten Fan wieder verlieren, die wir gerade ja frisch eingekauft haben.
Ja, genau, die haben wir gerade erst frisch eingekauft und am besten bauen wir das jetzt schon direkt auf. Sie war für 2 Wochen der Fan und dann fällt sie ihren Rücken stark.
Oh. Ja, Alter, die Leute werden nicht jünger.
Nee, das stimmt allerdings.
Wir müssen alles so schnell wie möglich rauskloppen. Wir sind AEW.
Ich brauche mehr Leute. Das ist alles so langweilig. Ich brauche mehr Spielzeug. Hier, Tony, the Beast Machine. Naja, so.
Kommt jetzt nochmal die Storyline über dieses Tournament von Eddie Kingston, das wir immer noch nicht geschnallt haben vorhin, als wir Dynamite geguckt haben.
Ja,
also erklär mir das nochmal.
Es gibt ja jetzt das Continental.
Dann schnalle ich das ja nicht hin.
Es gibt jetzt das Continental Classic Turnier, das aber kein Elimination Turnier ist wie beim King of the Ring, sondern offensichtlich ein Ligasystem. Ja, das heißt also, man kriegt halt immer Punkte für das jeweilige Match oder wie auch immer. Beim Sieg kriegt man 3 Punkte, bei einem Unentschieden 1 Punkt und bei einer Niederlage logischerweise keinen Punkt. So, und das wird dann irgendwie mit eingebaut. Und dann sagt irgendwie Eddie, ja, ich bin ja auch in dem Turnier. Und jedes Mal, wenn ich in dem Turnier antrete, dann werde ich meine Lebensgeschichte aufs Spiel setzen. Und zwar den NJPW Strong Title und den Ring of Honor World Title.
Was für ein Titel?
Und dann habe ich halt, was?
Was für ein Titel?
Den Ring of Honor World Title.
Ach so, ich dachte, wir sind ja bei AEW.
Nee. Und okay. Und dann sagt er halt, ja, also immer, wenn wir dann in dem Turnier sind, dann verteidige ich auch den Belt, weil wir müssen den ja irgendwie relevant machen, weil es kauft ja keiner das Ring of Honor Abo.
Verstehe ich. Ja, und jetzt wird es sicher gekauft werden.
Gemunkelt wird, dass es bei den Ring of Honor, beim Ring of Honor Abo 19.000 Abonnenten gibt insgesamt.
Autsch. Unangenehm.
Nicht so viel, oder?
Nö.
So. Komisch. Dass man eine Fancrowd nicht ansprechen kann, wenn man die ganzen Originalleute alle rausschmeißt und einfach nur seine B-Truppe da reinschmeißt. Und sagt von wegen, das ist jetzt eure neue... verstehe ich nicht. Fast so wie WWE, als sie ECW gemacht hat und nur ihre eigenen Leute gehabt haben und keiner wollte das mehr sehen.
Ja, aber Fußballfans gucken auch die dritte Liga.
Du bist nicht Klaus Kinski.
So. Und, nein, er ist dann,
Klaus Kinski.
Nee, das stimmt allerdings. So, ja. Und dann sind wir beim nächsten Match, und zwar AEW World Tag Team Championship, ein Four-Way-Ladder-Match, weil wir ja auch dafür niemanden was hatten, weil Ricky Starks und Big Bill hatten ja mit niemandem eine richtige Storyline in der Zeit. Und die treten an gegen La Façon Ingobernable und gegen FTR und gegen die Kings of the Black Throne, die natürlich das House of Black vertreten. Und die kommen dann auch gleich reingeschissen mit irgendeiner neuen Düdel-Düdel-Mucke.
Die jetzt fand ich nicht so gut.
Komisch, ne?
Warum sind sie nicht bei Amen Ra geblieben? Das war so gut.
Ja, das ist jetzt ein eigens für sie geschriebenes, ich glaube von deren eigenem Composer.
Warum gehen sie nicht auf den Trios-Titel? Sie sind eines der wenigen Trios-Teams, die es gibt.
Nee, das kommt erst später.
Das kommt erst viel wichtiger.
So, und dann kommt die La Façon Ingobernable. Und dann kommt FTR und dann kommen irgendwann die Champion Ricky Starks und Big Bill. Und um diese beiden Titel hier geht's, um die AEW Tag Team Champions. Und ja, Match ist so okay. Sorry, aber Malakai Black, keine Ahnung, was du in den letzten Monaten gemacht hast. But buddy, you skipped Leg Day. Alter Schwede. Was ist mit deinem, also wirklich, also keine Ahnung, ob es die Hose ist, aber du siehst aus wie das härteste Storchenbein. Das geht gar nicht.
Ja.
Do something.
Und Malakai, ich kenne die Videos von dir, Seamus und Selina Vega. Ja. Nein, nicht das, was ihr denkt, ihr Schweinchen. Wo ihr trainiert.
Ja, wo sie trainieren, ja.
Und da hat man gesehen, Alter, du hast da mehr auf dem Kasten. Und wer weiß, vielleicht, es war ja auch, glaube ich, vor einigen kurzen die Zeit so, dass es ihm auch nicht so gut ging, glaube ich, wo er sich auch eine Auszeit genommen hat, vielleicht hängt das damit zusammen. Oh. Aber auf jeden Fall, Malakai, dein Finisher ist ein Kick. Und deswegen müssen auch die Beinchen ein bisschen aussehen. Okay?
Ja, und er hatte ja nun auch schon, wie gesagt, schon deutlich dickere Beine. Also das
auf jeden Fall.
Keine Ahnung. Vielleicht hat er jetzt ja gerade irgendwie abgenommen oder musste abnehmen oder hat eine Keto-Diät gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Beine momentan ziemlich dünn und mit der Hose sah es halt einfach, tut mir leid, aber er sah aus wie Machine Gun Kelly. Das geht halt gar nicht.
Nein. So.
Ja, dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, was war das hier noch gleich von Rouge und allen?
Wahrscheinlich wieder irgend so ein aufgebautes Over-the-Top-Rope oder Suicide-Dive oder was weiß
ich. Naja, dann kam Dualistico, bei dem ich teilweise nicht mal wusste, dass er überhaupt im Match ist, weil er irgendwie nie da war, außer mal einen Spot zu bringen. Dann gab es einen Suplex auf die ganzen Leute runter. Im Ring hatten Brody, King und wer war der andere, auf den er da eingeschlagen hat? Big Bill. Die hatten dann einen Schlagabtausch und da hat das Publikum dann wieder Meat geschrien, weil ja, das jetzt auch irgendwie... Dann kam Rouge von hinten und hat ihn ungefähr so mit der Leiter getroffen. Und Big Bill zählt es. Ingobernable. Dann kam Kens Lieblingswort, wo Dex Harwood alle mit der Leiter umgehauen hat und null ausgeholt hat. Es sah einfach vollkommen albern aus. Rouge ist dann auch noch reingelaufen. Und dann zeigt Dralistico irgendwann diesen Dropkick und dabei scheint sich Dex die Stirn aufgekattet zu haben.
Jo, das sieht mir nicht so, als ob das geplant war.
Ja, yeah. Rouge hat hier ganz schöne Pops bekommen vom Publikum. Das war erstmal nicht schlecht.
Ja, war das Ding, wo er ihn erstmal nur gepostet hat, bis ihm irgendwann eingefallen ist, ach ja, ich bin ja in einem scheiß Ladder-Match?
Das war danach.
Oder kam das erst später?
Das kam danach.
Oh, Entschuldigung.
So, und dann wollte...
Ich hab vorgegriffen.
Dann wollte Cash reinrennen und Malakai Black zieht am obersten Ringseil und da fliegt ihm die Leiter in die Fresse. Das war nicht gut. Weil das kam immerhin unerwartet.
Jo.
Dann gab es einen Piledriver auf die Leiter gegen Malakai. Das war okay. Den Rope Walk hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Suplex auf die Leiter.
Da kommt jetzt nicht gleich dieser absolut gefährliche Spot von Brody.
Ja, total, ja. Also Brody knallt dann hier auf die Leiter. Dann gab es nochmal die Bullshorns gegen Big Bill in die Ringecke. Dann sind alle irgendwie auf die Leiter und natürlich alle runter. Und dann gab es Brody Lee, der, glaube ich, Dralistico nimmt und zu einem Jumping Pile Driver auf die Leiter springt.
Ja, beide... scheißegal. Mexikaner bei AEW sind doch alle gleich. Ja. Komm, nehmen wir Commander, setzen ihm die Maske auf und fertig. Die sagen ja eh nie was.
Dann federt das ab und dann hilft José, der Assistent, hilft dann noch Cash Wheeler, die Leiter aufzubauen.
Nett von ihm, oder? Mhm. Komm, richtig nett, dass die Regie dafür gesorgt hat, dass der Kameramann da voll drauf hält.
Ja, so. Das ist richtig, richtig.
Multimillion-Dollar-Company.
Dann geht Cash aufs Top Rope. Währenddessen stumbled Dax irgendwie im Ring rum, hätte längst die aufgestellte Leiter hochrennen können, macht aber stattdessen nichts, wie wir hier sehen. Dann verliert Cash fast das Gleichgewicht vom Top Rope. Ich habe gedacht, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Was ist hier los? Dax Harwood macht im Hintergrund immer noch nichts. Dann springt Cash Wheeler auf Brody King mit einem Splash auf die Leiter. Wozu? Ihr steht als FTR alleine im Ring, zu zweit. Warum stellt ihr die Leiter nicht auf? Leute!
Wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass auch keiner reingeht, während wir die Leiter hochklettern.
Lasst doch euch nicht von diesem AEW-Bullshit aus guten Matches rausworken. Das ist halt dumm. So, dann haben wir Dax, der dann mittlerweile mal hochklettert, während Ricky Starks dann auch da ist. Und dann kriegt er eine ab und Cash kriegt auch eine ab und Ricky Starks hängt den Titel ab. Und damit sind Starks und Big Bill weiterhin noch die Champions. Und wie wir hier sehen, Brody King blutete auch noch wie ein Schwein.
Ja, gut. Einmal in so einem Pay-Per-View kann man ja bluten. Ich meine, das ist das erste Mal, dass jemand blutet.
Eben.
Nach dem Moxley.
Und hey, es ist nicht das letzte Mal.
Was?
Ja.
Ja, gut. Ja, so, gut. Also. Dann geht es weiter mit dem zweiten Part von Full Gear, nachdem wir unseren Patrons gedankt haben.
You know what time it is. It is time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Dare Catcher, Deuce, John Trimpa, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Borman, Mr. McMahon, Sebastian Schubert, Tobias Mosman, and last but not least, Vincent Vega. Thanks for your support.
So, ja, vielen Dank natürlich wie immer an euch für eure Unterstützung. Super. Und wir gehen rüber in die zweite Hälfte von Full Gear. Und da ging es los mit diesem Match hier. TBS Championship. Chris Statlander trifft auf Julia Hart und Sky Blue.
Nicht mehr Scooby Blue. Schade.
Genau.
Aber jetzt ist sie erwachsen.
Ja, ja, weil
jetzt ist sie Queen Blue.
Ja, jetzt ist sie ja auch hier, ne, überhaupt in der Erwachsenenliga und so und ne, weiß ja, wie das denn so ist. Da geht's dann rund.
Ah ja.
Ja. Ja, kennst du vielleicht nicht, aber bei denen geht's jetzt gleich rund. So, und es geht weiter mit dieser Dame hier, Sky Blue, die jetzt ihr Cap abgesetzt hat, da drauf getreten hat und sich eine komische Rosendornenkrone aufgesetzt hat.
Jetzt mache ich doch Queen Blue.
Weil das voll ihr Gimmick-Evolvement ist. Wie wäre es mal mit einer Promo, mit ein bisschen
Talken? Ja, das ist Goth.
Ja, okay.
Goth müssen nicht reden.
Und dann kommt Chris Statlander.
Goth tun einfach.
Ja. Die kommen aus der Gosse. So, und dann gibt's hier einen Body Slam von Julia Hart gegen den Body Slam von Chris Statlander gegen Julia Hart auf Sky Blue und dann zeigt sie irgendeinen komischen Abfuck-Slam, der nicht so ganz funktioniert hat. Dann gab es eine High Knee Lift von Sky Blue. Es gab den Plancher von Julia Hart nach draußen. Double Suplex von
Booties.
Bitte?
Booties.
Ja, es gab den Double Suplex.
Ja, was?
Und dann wollte Sky Blue ihr Julia Hart irgendwie die Hand geben, aber Julia Hart hat gesagt, ach, ich knautsch lieber dein Puppengesicht zusammen. Und dann haben sie sich in die Haare gekriegt und dann kam Chris Statlander wieder rein und hat die eine umgehauen und dann gab es einen Michinoku-Driver gegen Julia Hart und Julia Hart zeigt dann Moonsault und dann gibt es draußen Power Slam gegen sie, dann gibt es den Code Blue gegen Chris Statlander, aber Chris Statlander kickt aus und dann nimmt Julia Hart Sky Blue in den, wie heißt er noch, der Finisher von ihr, der Haltegriff? Revelation?
Hieß er so? Heartless?
Heartless, ja, das kann auch sein. Ja. Und das reicht aber nicht. Und dann gibt es einen German von Chris Statlander gegen Julia Hart. Und es gibt den Saturday Night Fever gegen Sky Blue von Chris Statlander. Aber da kriegt sie dann in dem Moment eine Clothesline. Also das Finish war gut gemacht. Sie kriegte dann eine Clothesline ab von Julia. Und die pinnt dann sofort im Nachgang Sky und gewinnt damit den Titel.
Ja. So, wie ich es richtig getippt habe.
Ja, das ist
schönes
okay.
Ding.
Warte, hier. Ja, für dich.
Das ist okay. Zumindest von der Prämisse her, dass Chris Statlander nicht selber gepinnt wurde.
Ja.
Und Julia damit dann natürlich so ihr den Titel abgenommen hat.
Keine Angst, am Samstag bei Rampage holt sich Chris Statlander das Ding zurück.
Ja, wunderbar.
Ende so. Der Story.
Und das ist nämlich ein bisschen auch das Problem. Chris Statlander hat der Run eigentlich nicht viel gebracht, oder? Ihre Promos waren beschissen. Sie hatte keine wirklich große Storyline. Und wenn sie dann so scheinheilig am Kommentatorenpult sagen, ja, sie ist the most dominant Champion, TBS-Champion, ist das halt gelogen. Weil das halt einfach Jade Cargill war. Und die hat man jetzt nicht mehr. Und deswegen kann man halt nichts mehr damit machen. Das war also in meinen Augen einfach kein toller Run von Chris Statlander. Und jetzt hat es den Titel schon wieder abgegeben, weil die Leute gemerkt haben oder Tony gemerkt hat, ja, die Leute reagieren irgendwie besser auf Julia Hart, also geben wir ihr mal einen Titel.
Ja, und jetzt, Tony, mach irgendwas mit dem Titel. Lass Leute darauf angehen. Lass Leute offiziell sagen, von wegen, Alter, mein Ziel ist es jetzt, diesen Titel zu kriegen, weil dieser Titel wichtig ist. Und mach nicht wieder diese Scheiße, die wir sowieso kriegen werden, von wegen, hier ist der Titel. Wer will, darf ihn holen.
Ja.
Hier, Mukat Kilic schreibt, Julia ist wack.
Ja.
Was auch immer wack heißt.
Nee, die ist kein Wrack. Die ist ja gerade erst 20.
So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Julia Hart als Champion finde ich voll in Ordnung, weil sie hat ein Gimmick und sie kann jetzt vielleicht wirklich auch mal Leute dazu bringen, zu sagen, so, Alter, du den Titel, du hast nicht mal den Champion gepinnt, ja Moment einmal, dich hole ich mir. Oder eben, dass Chris Detler sagt, Alter, du hast mich nicht einmal gepinnt, wie sieht's aus?
Ja.
Wie gesagt, dass sie irgendwas mit dem Titel machen, ist jetzt das Wichtigste, aber ich habe wirklich das ganz böse Gefühl, dass wir bei einer Rampage oder bei einer Zero Hour oder sonst irgendwas Chris Statlander sich das Ding einfach wieder zurückholt und fertig. Und dann sagt sie wieder von wegen, ah, ich mache jetzt jede Woche eine Open Challenge. Wie alle Titel. Das ist, die haben jetzt hier ein Problem. Die Titel sind nichts wert.
So, und das Problem.
Weil keiner von den Jungs denen irgendwie das Feeling gibt, dass sie was wert sind, außer der World Title.
Das größte Problem, was ich dabei auch einfach sehe, ist jetzt irgendwie, wo will man jetzt mit Julia hin? So, also das Ding ist jetzt, was wird sie denn jetzt? Wird sie jetzt ein Chicken Shit Heel? So wurde sie bisher nicht aufgebaut. So, aber wie du ja gerade richtig sagst, Mathis, die Leute können jetzt auf sie losgehen und sagen, du hast ja nicht mal den Champ gepinnt und außerdem bist du ein Sack Flöhe. So, ja, du wiegst nichts, dich reiß ich aus den Angeln. So, was ja auch vollkommen nachvollziehbar wäre.
Was wir auch vor allem oft genug gesehen haben, wie sie durch den Ring geschleudert worden ist von Mädels, die einen Kopf größer waren als sie.
So. Mhm. Und dann sagt man jetzt also, nee, sie ist aber der Undercarder mit Herz wie Riho, die sich jetzt hochpowert. Nee, das funktioniert ja nicht, weil sie ja beim Heel-Stable ist.
Es gibt ja keine
Heel-Stables genau.
bei AEW. Deswegen funktioniert die Liga ja auch so gut.
Genau.
Das vergesst ihr immer, ihr kleine Arschlöcher.
Ja, deswegen schaltet auch keiner ein. Oder ihr verliert immer 150.000 Zuschauer jedes Mal, das ist schon stark. So, also, das ist eben genau das Ding. Also, ich sehe da halt einfach momentan nicht so wirklich was jetzt daraus wird. Aber vielleicht macht man jetzt ja mal eine verbissenere Chris Statlander. Dann könnte man ja damit zumindest mal irgendwas aufbauen. Gucken wir mal.
Zumindest mal irgendwas. Wir brauchen relevante Titel.
Ja.
So, und wir brauchen nicht noch ein Signing. So wie das hier.
Es wird ja noch besser, denn wir kommen jetzt zum Announcement of AEW's Blockbuster-Signing.
Oh, ja, warum ist da kein Einspieler von Tony Khan gekommen, dass er eine richtig wichtige Ansage zu machen hat? Andere
Tony. Ahnung. So, und auf jeden Fall, Tony Schiavone steht dann da und ja, wir haben jemanden gesigned, das ist voll wichtig, voll weltbewegend. Und als dann der Name Will Ospreay auf den Titantron kam, habe ich mich totgelacht. Tut mir leid, das ist lächerlich. Das ist einfach so lächerlich. Dann kommt Will Ospreay da rein und sagt, ja, jetzt kämpfe ich hier für AEW. Und ich so, genau
aber das. Aber erst in drei Monaten, wenn mein Vertrag in New Japan ausgelaufen ist, vorher kann ich nichts machen, aber ich unterschreibe schon mal. Yay!
Und du hast die ganze Zeit schon vorher da gewrestelt, unter anderem in der C-Show Rampage. Es ist wirklich nichts Besonderes mehr. Dieses Signing ist absolut nichts Besonderes. Was ist denn jetzt?
Was das auch mal wieder vor Augen führt, was dieses Forbidden Door-Ding absoluter Bullshit ist bei AEW, weil wir die ganzen Jungs andauernd haben.
Jo.
Hätten wir Will Ospreay nur in den Forbidden Door-Pay-Per-Views gesehen, und sie hätten jetzt gesagt, von wegen, Alter, jetzt haben wir ihn engagiert. Dann hätte man gesagt, von wegen, ja, geiles Ding. Aber nein, wir haben ihn alle paar Pay-Per-Views haben wir ihn da gehabt.
Ja,
weil es ja jedes Mal ein Dream-Match war, das er haben musste.
Und wie gesagt, teilweise ja bei den Weeklies. Und unter anderem ist er, glaube ich, einmal mit Aussie Open zusammen bei Rampage aufgetaucht. Ja. In der C-Show. Das ist einfach nur lächerlich. Er war sowieso schon etliche Male da. Jetzt bin ich aber fest unter Vertrag. Okay, Will.
Yeah.
Gut für dich.
In einem halben Jahr. Sowieso das Ding. Er darf noch nicht mal richtig antreten.
So. Und jetzt kommen wir zu dem.
Oh Gott.
Ah, so.
Oh, bitte. Das ist dein Ding. Ich überlasse es dir.
Jetzt kommen wir zu dem, worüber natürlich alle reden wollen. Und was auch vollkommen verständlich ist, weil es sehr wahrscheinlich für diesen Pay-Per-View das Match of the Night war. Aber, ja, ich möchte ein paar Sachen gleich dazu sagen, die ich tatsächlich nicht gut finde an dem ganzen Kram. Aber so what, wir fangen jetzt erstmal an. Es ist kein Texas Deathmatch, nur um das nochmal klarzustellen.
Doch, es ist ein Texas Deathmatch, ich meine, das steht da ja. Texas Deathmatch.
Ein Texas Deathmatch.
Wäre John Moxley dabei, wäre es nur ein Texas Death gewesen.
Ein Texas Deathmatch hat die Regel, dass man, sobald man jemanden umgehauen hat, bis zur 3 pinnt und dann aufsteht und dann warten muss, ob der andere bis zur 10 wieder auf die Beine kommt. Das ist die Regel eines Texas Deathmatches. Das war hier nicht der Fall. Das hier ist also irgendein No-Holds-Barred-Hardcore-Match, wo ist es ein No-Hold-Barred-Last-Man-Standing-Match eigentlich.
Ja, genau. Ja? Mit halt Deathmatch-Elementen dabei.
Genau. So, und dann kriegt ein Prinz Nana den coolsten Entrance. Das kannst du dir doch alles nicht ausdenken. Das ist doch nicht euer Ernst. So, also, dann kommt Prinz Nana raus und macht und bla und hast nicht gesehen und schubidubi. So, und dann kommt Swerve raus, der davon eigentlich total angenervt ist. Und ich mag Swerve, ja. Ne? Ich mag Swerve.
Swerve ist Meinung, super.
Der ist ein guter Wrestler, so. Der kann reden. Der ist schon ein Worker, so.
Und dann, sogar ich gebe zu, dass ich mit 12 inzwischen was anfangen kann.
Und
erinnert euch, als er das erste Mal aufgetreten ist, habe ich etliche Male gesagt, ich sehe nichts in dem Kerl. Nee, inzwischen sehe ich was, gebe ich zu.
Ja, Hangman kriegt gar keinen Entrance. Er kommt einfach nur rein und haut auf ihn ein.
Ja.
Was er ist so cool dafür.
Was ich okay finde, wenn hier eine ewig lange Story aufgebaut wäre, dann wäre nämlich auch dieses Match sinnvoll. Ist es aber nicht. Diese Story ist 4 Wochen alt.
Ja, und in dieser Story und in diesen 4 Wochen passiert halt das, ist halt passiert, dass Swerve bei Adam eingebrochen ist und irgendwie bei seinem Kind gestanden ist.
Ja.
Das hätte, wenn das über 8 Wochen gegangen wäre, Alter, dann wäre das noch geiler gewesen. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Match, wo ich ein bisschen was sagen kann.
So, Moment, aber ganz kurz noch, weil es geht ja direkt los mit der Buckshot Lariat.
Ja.
Und was passiert als erstes, als Hangman Adam Page die Buckshot Lariat zeigt? Er wird ausgebuht.
Oh ja, das ist wieder nämlich passiert. Denn wenn dieses Match etwas geschafft hat, dann dass es Swerve Strickland eine Stufe nach oben bringt.
Und
wenn nicht sogar, wenn sogar 2.
So, und das Ding ist, und da müssen wir jetzt, also wir besprechen jetzt erstmal das Match und dann gehe ich hier mal darauf ein, was hier alles falsch gelaufen ist. Oh. So, also es gibt halt die Buckshot Lariat und dann kommen wir zu einem Spot mit Panzertape. Und das funktioniert ja nie gut.
Was? Wieso nicht? Ich meine, schwitzende und Leute und dann Klebeband drauf und ach nee.
Hier hat es funktioniert.
So. Und dann hält Swerve ihm bewusst die Hände hin, weil es anders nicht funktioniert. Also wenigstens da hätte doch Page noch mal so 2-3 Mal auf ihn einschlagen können. So, naja, gut. Und dann holt er einen Tacker und tackert ihn.
Ja, und ich dachte mir am Anfang so, ja komm, da werden keine Nadeln drin sein. Doch, da waren wir hier drin, das hat man dann noch gesehen. Da sind wirklich die Tackernadeln drin gesteckt. Und ganz ehrlich, jetzt mal, um mal nur so eine Deathmatch-Psychologie kurz anzugehen, dass wir hier kein gutes Wrestling bekommen werden, das war klar. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Deathmatches in meinem Leben gesehen. Und die meisten davon waren eher mehr so, nee. Aber so ein Aufbau von einem Deathmatch ist im Grunde, einer fängt an, der andere bekommt dann seine Spots. Und es baut sich so ganz langsam, aber trotzdem härter als bei einem Hardcore-Match, immer weiter von den Spots her auf.
Ja.
Wir haben ja am Anfang den Tag herausgebracht, da habe ich gedacht so, oh, okay, das ist jetzt schon nach 5 Minuten, das ist ein bisschen too much. Sie haben aber dann sehr viel mit dem Stuhl gemacht, was ich gut fand, denn der fand immer wieder Verwendung. Dass auch in einem Deathmatch sehr früh geblutet wird, ja, kann ich auch absolut damit leben. Swerve, ich hatte kurz Angst, dass der zu tief sich geblädet hat, weil da rinnt er die Suppe richtig brutal runter.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht the hard way war, weil ich habe mir den Spot hier mit dem Stuhl, deswegen habe ich das Bild mit reingenommen, nochmal angeguckt. Ich bin ziemlich sicher, dass Hangman ihn wirklich mit dem Metall getroffen hat.
Okay, weil es gibt nämlich danach ja die Szene, wo Prinz Nana zu ihm geht, wo sich Hangman Adam Page feiern lässt. Und ich habe mir gedacht, dass er sich da geblädet hat.
Vielleicht.
Weil, ja, aber wie auch immer, dass da Blut ins Spiel kommt, war klar. Dass hier es sofort eine Stufe höher kommt, war auch okay für Deathmatch-Verhältnisse. Es wird weiter der Tacker verwendet und dafür halt härter. Dann kommt ein Spot, über den alle reden. Dann kommt, glaube ich, der Spot, über den alle reden, wo Hangman Adam Page sich auf den Rücken legt, den Kopf von Swerve nimmt und das Blut in seinen Mund reinlaufen lässt.
Ja.
Und ich habe jetzt gelesen,
dann,
das war wirklich...
Blut ausspuckt.
Genau.
Wachsen.
Genau. Es gab ja da die Geschichte, man hat sich gefragt, war das abgesprochen oder nicht, weil da war die Crowd richtig wach auf einmal. Das war anscheinend wirklich abgesprochen, abgesegnet. Der war wirklich abgesegnet und hat also gepasst.
Ich meine, sag ehrlich, was heißt denn auch abgesegnet? Zu Tony reingehen und sagen, Alter, wir haben da einen geilen Blutspot, können wir den einfach machen? Ja.
Jo. Hör, macht, ich bin mit Schneespielen
beschäftigt. Also Nummer 1 ist, ich meine, Alter, haben wir nicht gerade erst eine Dark Side of the Ring Episode gehabt über Abdullah the Butcher und diesen Independent Wrestler Hannibal, wo der sich nur dadurch, dass sie beide irgendwie einen Blade Job gemacht haben, bei einem Headbutt sich Hepatitis von ihm geholt hat? Und jetzt machen wir das hier wirklich offiziell, dass wir das rauslaufende Blut aus der Wunde irgendwie in unseren Mund laufen lassen. Ja, wir wurden vorher natürlich getestet auf, ach wie, was, auf alles? Ihr wurdet auf jede übertragbare Krankheit getestet? Das ist einfach fucking dumm und unsafe, Leute. Was soll der Quatsch? Die Leute, die das manchmal so angedeutet haben, wenn sie irgendwie über ihre Hand lecken, ne? Es ist was anderes, wenn du so ein bisschen Blut in der Hand hast und du leckst dann mal irgendwie hier über den Daumen oder so.
Rick ja, Claire aber das an die Hand lecken und sowas, das ist ja inzwischen Standard. Das ist nicht mehr hip genug.
Edgy genug.
Jetzt muss das wirklich so in den Mund laufen.
Und dann hatten wir gerade erst vor ein paar Wochen oder Monaten diese komische Liste, die da veröffentlicht wurde, was alles nicht geht bei AEW. Und diese Bloodspots standen da ja mit drin, wegen übertragbarer Krankheiten. Aber klar, wenn man zu Tony reingeht, dann sagt man halt, Alter Tony, wir haben da aber eine richtig geile Idee. Ich glaube, damit ziehen wir wirklich Leute.
Ja, okay, dann streiche ich noch was von der Liste. Ist ja egal. Ich meine, solange da noch ein Satz draufsteht, was steht da? Kein Blut ins Publikum spucken. Also Hangman, Spuck in die Luft.
Genau.
Streitspot definitiv, aber gehen wir mal weiter.
Hans Spuck in die Luft. So. Und dann gab es Hangman mit dem Barbed Wire Chair und hat hier dann Swerve damit eine verpasst. Und dann
fand ich es gut.
Ja, aber dann ist Swerve das Face auf
einmal. Ja! Das war so gut, weil einfach Swerve auf einmal in den Blutrausch gekommen ist.
Und dann
powert
Swerve sich hoch und sagt, nee, ich lasse mich nicht mehr von dir unterdrücken, reicher weißer Mann. Ja,
ich tacker mich selber.
Und tackert sich selbst.
Ja.
Es ist so gut. Und ich habe gedacht, okay, ja, meine
Warum denn nicht?
Und dann ging mit dem Kopf voran in den Seilen eingeklemmten Barbwire-Chair und dann hat er ihm mit dem Barbwire das Auge halb rausgepult.
Das war aber noch nicht so schlimm. Der nächste Gefäche, das war auch sowas.
Oh, ja, Cinderblock.
Dann gab es den Death Valley Driver, nicht auf den hardest part of the ring, auf den even harder part of the ring.
Was man aber dazu sagen muss, ist, der Spot hat trotz all dem safe ausgesehen. Also das war jetzt nicht so, wo ich Angst hatte, denn ich habe schon andere Zementblock-Spots gesehen, wo ich mir dachte so, scheiße, der hier sah zumindest safe aus.
Wobei ich hier nicht sicher war, ob der nicht dabei kaputt gehen sollte, der ist nicht kaputt gegangen.
Nee, der geht ja dann später kaputt.
Ja.
Ganz kurz, wir haben am Anfang etwas vergessen zu erwähnen, denn von Swerve seine kleine Hommage an Terry Funk mit seiner Hose. Das fand ich auch ganz nett mit der gestreiften Hose. Das war so eine kleine Hommage an den Funkster. Das hier habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe schon einige Spots gesehen mit der Ringabsperrung, aber einen Piledriver darauf. Der ist sogar halbwegs in Ordnung, außer das war richtig, richtig in Ordnung. Und dann schüttet sich Swerve Strickland Wasser über seinen blutenden Kopf und der ist nur noch eine reine Crimson Mess.
Ja.
Und dann wurde es noch brutaler, denn dann, zuerst gab es zwei Fallaway Slams von Hangman Adam Page, die haben nicht wirklich viel gebracht. Dann...
Ja, okay, das ist uns schon klar, dass es kein echter Zementblock war.
Nein.
Man konnte natürlich auch klar sehen, wo die Sollbruchstellen war. Also alles andere ist ja auch Quark. Ja, auch das Barbwire hier war nicht echt.
Ja, das wäre dann richtig böse. Aber man hat hier eben immer diese Steigerung gehabt. Man hat die Steigerung mit dem Barbwire und dann im Follower Slam. Dann der Spot sah auch gut aus. Die Samu-Sold mit dem Chair gegen Swerve war in Ordnung. Adam Page ist auch schon eine richtig schöne Crimson Mess. Alles, was ein Deathmatch eigentlich braucht. Es wird sich Move zu Move gesteigert, es wird immer brutaler, aber auch in einem guten Pacing. Ja. Das habe ich bei sehr vielen Matches in dieser Sparte bei AEW vermisst. Hier hatte man das richtige Timing und die richtige Geschwindigkeit, um sowas aufzubauen und sowas zu steigern.
So, und dann zeigt Hangman Adam Page einen Tombstone Piledriver auf den Stuhl und der Referee macht nichts. Und ich, Junge, die beiden liegen am Boden, anzählen, los geht's, peng, liegen beide am Boden, 1, 2, 3, I'm hungry. Was ist los? Mein Gott, Alter. Ich bin kein ausgebildeter Referee und ich weiß das. Was soll der Quatsch? So. So. Und dann liegt da irgendwie Swerve und singt, ich möchte so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt. Und dann sagt Hangman Adam Page, ich möchte dir noch hauen in deine Scheißzähne aus Gold, heißt das. So, und dann gibt es Powerbomb gegen Adam Page auf den Stuhl mit Glasscherben.
Ja.
Cry me a river. So, und dann springt Swerve darauf runter mit dem 450 Splash und das tut dann voll weh. Und dann zeigt Hangman Adam Page mit Swerve
auf die Knäckebrotplatte.
Ja, die Knäckebrotplatte.
Die dünnste Holzplatte, die es gibt, haben sie dafür genommen. Ja, damit das Ding auch ja kaputt geht.
Nee, die ging ja gerade nicht kaputt, glaube ich.
Ja, das war das Witzige.
Ja.
Ja, der ist dann mit diesem Fallaway Slam Moonsault ist er dann darüber gesprungen und dann muss er ihn nochmal drauf powerbomben auf die kaputte Platte.
Und dann gibt es noch einen Deadshot und da wird er noch gewirkt mit dem Stacheldraht.
Ja. Und dann macht endlich mal jemand was intelligent war, was ich nämlich gleich zu Ken gesagt habe. Das Einzige, was jetzt intelligent wäre, wäre, wenn Prinz Nana hingeht und ihn aus dem Ring zieht, damit er wieder auf den Beinen ist. Und Prinz Nana macht es. Und ich habe gesagt, na meine Güte, wenigstens einer denkt ihr mit.
Und ich habe gesagt, gewöhn dich nicht dran.
Das ist richtig. So, und dann kommt Machine Brian Cage rein, den es nun wirklich absolut überhaupt gar nicht in diesem Match bedurft hat.
Nope.
Und der Powerbomb dann Hangman. Aber der Hangman ist natürlich zu hart, weil, ja klar, sind ja nur schon 1000 Sachen passiert, aber das reicht ja nicht. Rolling Vorarme fliegt er raus, dann will Prinz Nana vor Hangman rumtanzen, aber Hangman hat da die Faxen dicke. Und deswegen gibt es den Deadeye mit Prinz Nana durch ein Table. Und währenddessen kommt Swerve von hinten und schmeißt Tony Khans Kokain auf Adam Page. ich meine natürlich, haut den Spinnerblock über Hangman Adam Page kaputt. Aber natürlich reicht das mit dem Cinderblock nicht.
Natürlich, wenn ich schon eine Metallkrone nicht kaputt mache, dann mache ich noch so einen Gipsblock nicht kaputt.
Also nehmen wir eine Kette und würgen ihn nochmal, aber halten die Kette nicht auf Spannung, was man hier klar sehen kann. Also wird er auch nicht gewürgt, weil wenn man eine Kette nicht auf Spannung hält, dann würgt man halt niemanden.
Wie ich sehe, hast du keine Ahnung von Ketten.
Außer von der Kette, mit der sie Hangman Adam Page durch die Scheiße gezogen haben. Nämlich diese.
Ja.
So, und dann tut er nochmal so und man sieht halt du kannst es ja sehen, das Ding ist einfach nicht auf Spannung. Es ist halt Quatsch. So, und dann ist aber Hangman total down and out und dann wird er angezählt bis 10 und dann breakt auch Swerve together und Swerve hat gewonnen und freut sich.
Jo. Ja. Und nach diesem super harten Deathmatch würde ich sagen, dass wir beide eine lange, lange Zeit nicht sehen müssen, weil sie sich erstmal verarzen müssen.
Außer Swerve, weil der ist ja im Turnier.
Was?
So, ja, nix.
Wir essen zeitig, wir sind schon längst drüber.
Wir fassen jetzt nochmal, warum
das... Wir ziehen die ganze Zeit.
Ich werde jetzt erklären, warum dieses Deathmatch Bullshit ist. Nummer eins ist, es wurde zu wenig gesellt. Und dann erklärt mir ungelogen, ich unterhalte mich mit einem Afroamerikaner in einem Facebook-Forum und er erklärt mir, ja, es ist halt ein Deathmatch, das zählt man doch nicht. Alter, sag mir, dass du keine Ahnung von Wrestling hast, ohne mir zu sagen, dass du keine Ahnung von Wrestling hast. Auch in einem fucking Deathmatch zählt man sich gefälligst den Arsch ab. Das steht ja wohl außer Frage. Alles andere ist Backyard Bullshit. So, ja. wenn ich eine Stuntshow sehen will, wo Leute durch Lighttubes springen, dann gucke ich eine Jackass-Folge. Das reicht. Dann habe ich
Jackass ist scheiße.
Dann, ja, So, aber dann habe ich mein Crash-TV für den Abend erfüllt. Das brauche ich halt nicht. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Storyline ein. Also die Storyline ist, Hangman und Swerve sind irgendwie aneinander geraten, weil Swerve irgendwann zu ihm gesagt hat, alter Junge, du kriegst hier irgendwie 1000 Opportunities, kriegst 1000 Möglichkeiten, um den Titel anzutreten, aber du nutzt keine davon. Du hast deinen Zenit überschritten, so, ja. Und wenn ich an deinen Schuhen gesteckt hätte, dann wäre ich schon längst der erste afroamerikanische AEW World Champ gewesen. Und ich dachte, gut, das ist eine gute Promo. Damit Shots fired, keine Ahnung. Und dann kommt Hangman nochmal mit irgendwas zurück und bla 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 und ich werde dir zeigen in dem Match, dass wir gegeneinander Dann haben sie das Match und Hangman verliert. Und ich denke mir, ja, ist okay. Aber Hangman hat halt noch nicht genug, weil er dann einfach sagt, ja, du hast ja auch ein bisschen beschissen und keine Ahnung, ne? Und du kannst es ja nicht alleine. Und weil er es nicht alleine kann, ist Swerve so aufgeregt, dass er bei Hangman zu Hause einbricht. Weil der ist halt total unter seinen Skin gegangen, dass er ihm gesagt hat, du schaffst es halt nicht, mich zu besiegen, obwohl du mich ja schon besiegt hast. Und dann setzt sich Swerve an das Bett von dem kleinen Kind von Hangman und stellt irgendwie fest, ja, ich bin hier eingebrochen und Prinz Nana sagt, ja, ich muss mal weg oder wir müssen hier weg und keine Ahnung. Also Swerve ist jemand, der gerade in das Haus von jemandem eingebrochen ist, dessen Familie bedroht hat, vor allen Dingen deren kleines Kind. Und die AEW-Crowd feiert den Typen.
Da weißt du mal, wie unten durch Hangman Adam Page bei der AEW-Crowd ist, oder?
Du kannst dir das alles nicht ausdenken, Alter. Und das ist jetzt ungelogen dann das Ding, weil alle Leute dann unbedingt Swerve on top sehen wollen. Es ist so dermaßen blöd. Und dann hast du hier das härteste Match des Jahres irgendwie und dann kriegt Hangman nicht mal den Payoff. Nope. Das heißt also, alle Leute haben sich damals bei WrestleMania darüber aufgeregt, als Hunter Hearst Helmsley, Triple H, Booker T besiegt hat. Erinnert ihr euch? Als er Booker T die Vorwürfe gemacht hat, dass er ja ein Verbrecher sei und so weiter und so fort. Und das ist halt bei Leuten wie dir so. Und dann alle so, oh, Alter, ja, okay, jetzt hier so der Rassismus-Unterton und so. Ah, das geht aber nicht, ne? Da muss es jetzt ja ein Payoff für Booker T geben. Und dann gibt es ein Pedigree und es vergehen ungefähr 15 Sekunden. Triple H pinnt ihn und Booker T verliert. Und alle sagen, wow, das ist ja ein geiles Outcome der Story. Man hat hier eigentlich eine Redemption-Story, dass Booker zeigen könnte, nee, so bin ich nicht mehr. Ich bin weg von diesem Street-Life. Ich bin keiner mehr, der das so machen muss. Ich mache es anders und ich beweise es dir, Triple H. Nee, tust du nicht. Das war das Ende dieser Story. Life sucks and then you die. Und das ist jetzt hier also die Story für Hangman Adam Page. Wenn jemand bei dir zu Hause einbricht und deine Familie bedroht, ja, dann kriegst du halt kein Payoff, sondern die Crowd buht dich noch aus, du kriegst einen Zementblock noch auf den Kopf und wirst zu Tode gewürgt. Fuck you, Cowboy! Übrigens, wenn wir jetzt noch ein drittes Match haben sollen, wo gehen wir eigentlich dann hin? Weil wir hatten ja gerade ein Match, wo ich aus der offenen Wunde in deinen Mund geblutet habe. Was machen wir denn?
Ein Exploding Dog Collar Match.
Okay, also beide haben eine Dog-Collar um und wenn die eine...
Ja, und wenn sie zu weit auseinander gehen, explodieren beide gleichzeitig.
Ah, das finde ich ja richtig gut.
Ich finde es auch geil.
Ja, ist richtig gut. Sag mal, wo willst du denn jetzt noch hin mit dem Ding? Also entweder hast du jetzt Hangman Adam Page komplett beerdigt, was meinetwegen, fuck him, so. Aber was ist denn jetzt der Payoff für das Face hier?
Das ist jetzt erstmal scheißegal. Jetzt ist er erstmal in einem Tournament.
Ja, genau. Wunderbar. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Aber klar, von Deathmatch-Aspekten. Und wenn das eine langgeführte Fehde wäre, ja, dann könnte ich das irgendwie alles nachvollziehen. Vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel ein zweites Match zwischendrin gehabt hätten, fehlte so ein kleiner Teil, ne? Und das hätte Adam Page gewonnen. Und dann hätten sie sich nochmal getroffen. Adam Page hätte dann gesagt so, Alter, weißt du was, ich hab die Schnauze voll davon so, aber ich hab dir jetzt aufs Maul gehauen, weil du bei mir zu Hause eingebrochen bist und bla. Und dann sagt Swerve halt, ja, ich bin aber trotzdem nicht fertig mit dir. Ich will dich in dem und dem Match, keine Ahnung, bla. Dann meinetwegen, alles ein bisschen länger aufgebaut. Aber so wie es jetzt läuft, ist die Geschichte doch komplett unrund. Und wie will Adam Page das jetzt gerade biegen? Was will er denn jetzt für ein Match aufholen? Ja, wir machen ein Barbed Wire Ladder Match. Eine Leiter, die nur aus Stacheldraht besteht.
Nein, du verstehst nicht richtig. Jetzt ist Swerve in einem Tournament, das bis Ende Dezember geht. Und bis dahin haben sowieso alle Leute die Storyline vergessen.
Ja, gut. Das schreibt Mukai Kilinchi auch. Zeig doch, wie krass Swerve ist. Er kommt zu dir nach Hause, bedroht deine Familie und es gibt keinen Payoff. Ja, genau. Aber weil Tony Khan wie Vince McMahon von 2016 denkt, erinnert sich ja eh keiner dran mit ihm TikTok und Flimflam. Oh. Oh. So.
Wir kommen zum nächsten.
Und dann kommen wir zum nächsten Scheiß.
Gehört euch. Ich habe Pinkelpause.
Ja, danke. Die Golden Jets kommen reingeschissen. Kenny Omega und Chris Jericho. Und dann kommen auf der anderen Seite die Young Fucks. Und es geht darum, wenn die Golden Jets gewinnen, kriegen sie das AEW World Tag Team Title Match, das den Young Bucks gehört. Wenn die Young Bucks gewinnen, dann dürfen sich Chris Jericho und Kenny Omega nicht mehr Golden Jets nennen, weil sie sich ja schon zwei ganze Mal Golden Jets genannt haben. Krass!
Ja. Und dann nennen sie die Golden Boys.
Ja.
Oder die Golden Arschficker.
Oder die Silver Jets. Wen interessiert das? Mein Gott, das wäre was Besonderes, wenn das irgendwie ein langes Tag-Team wäre. Aber die haben keine Legacy. So.
Doch. In den Indies?
Ja.
Die natürlich nur wahre Fans kennen, waren Kenny Omega und Chris Jericho 1000 Jahre lang schon die Golden Asses oder
ja, genau.
Den Namen vergessen.
So. Und dann kommen die Young Bucks rein und es gibt ein langweiliges Standardmatch zwischen allen. Dann gibt es ein bisschen möchte gern Shane Wrestling, springt Nick Jackson ihm auf den Arm. Dann worken die Young Bucks mal wieder heel. Weil das ändert sich bei denen ja auch alle 5 Wochen. Die
Young Bucks, wir haben ja keine Heels genau, und Faces bei AEW.
Richtig.
Deswegen kann jeder worken, wie er will. Das genau. Macht diese Show so gut. Du schnallst es einfach nicht.
Well, it's a Young Bucks. So.
Oh, das sollte eigentlich die Musik von AEW sein. Well, it's AEW. Turning time.
So, dann gab es irgendwie German gegen Nick und dann gab es den Backstabber gegen Matt und es gab einen Heini und den Lion's Salt gegen die Young Bucks und gab es die Walls of Jericho. Es gab natürlich wie immer, weil Matt Jackson den ja immer gegen zwei Leute zeigen muss, diesen Double Northern Light Suplex mit dem ganzen Quatsch. Es gab einen Top Rope Plancher und dann gab es nochmal einen Schlag in den Hoden, als Aubrey nicht aufgepasst hat.
Es gab eigentlich eine Menge Schläge in den Hoden zum Ende von dem Match.
Und dann hat Kenny Omega angedeutet.
Hat mich so ein bisschen gefühlt wie bei WWE zwischen Shinsuke Nakamura und AJ Styles.
Genau. Und dann hat Kenny Omega angedeutet, dass er jetzt doch Jericho bestraft. Hat er dann aber doch nicht. Und dann gab es einen One-Winged Angel von Matt Jackson gegen Kenny Omega. Der ist aber ausgekickt. Zeigt dann nochmal einen German Suplex, zeigt den V-Trigger, zeigt den One-Winged Angel. 1, 2, 3. Sie haben gewonnen und Matt und Nick Jackson rasten draußen aus wie kleine Scheißkinder und hauen die Stühle irgendwie dagegen, gegen die Turnbuckle und bla und sind ganz sour und haben jetzt ihre Titelchance verloren. Und angeblich machen sie jetzt erstmal eine Pause. Ladies and Gentlemen, das bestbezahlte Tag Team der Welt.
Die sollen jetzt wegbleiben.
Oh, keine Angst, sie kommen wieder. Spätestens wenn FTR die Titel wieder haben.
Die werden dafür bezahlt, da zu sein, Alter. Und sie werden verdammt gut entlohnt. Die sind nicht mal in den Top 10 ihrer Merchandise-Sales und haben mit einem der besten Verträge bei AEW. Wieso?
Because they are the greatest tag team in the world.
Die sind sie ja nicht. Yeah. So. Und dann kommen wir zum Title Match, weil Adam Cole, der an Krücken geht, macht ja total Sinn. Der übernimmt jetzt für MJF, weil der ja eine Kniezerrung hat. Und dann kommt er da runter gehampelpampelt und Jay White steht im Ring und sagt, soll ich dich umhauen? Und dann sagt er, oh Gott, geil, da kommt Krankenwagen gefahren. Und dann kommt MJF wieder runter mit der Bandage und dann kommt irgendwie Mr. Orange Man hinter ihm her und sagt, nein, du kannst doch nicht antreten. Und dann sagt er, aber den Typen mit den beiden Krücken und diesem riesigen Iron Man Boot, den könnt ihr antreten lassen, oder was?
Natürlich.
So. Alter, das ganze Ding, ich verstehe ja die Story dahinter, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist der verletzte Held, der trotzdem zum Ring kommt. Allerdings wird er vertreten durch einen Kerl, der noch mehr verletzt ist als er.
Das ist scheiße. Und schlecht dieser gespielt. Verletzte Kerl schafft es trotzdem.
Ja.
Das ist das Hauptproblem.
Nein, das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Das ist ein Standard-Wrestling-Ding. Da habe ich nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Ersatzmann schwerer verletzt ist als der Held selber.
Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Und trotzdem sagen die Jungs da oben.
Ja, passt schon.
Passt schon. Der Kerl mit gebrochenem Fuß ist okay. Da kommt der Kerl, der verletzte Kerl mit dem Krankenwagen, mit dem verbundenen Bein rein. Und 1000 Referee Securities wollen ihn davon abhalten, in den Ring zu kommen, weil er ja so schwer verletzt ist. Aber der Kerl mit dem gebrochenen Fuß, das ist völlig in Ordnung.
Nachdem er aber bereits schon ein Match gewrestelt hat, was er gewonnen hat. Und jetzt wrestelt er gegen Jay White, der topfit ist, der all seine Trumpfkarten ausgespielt hat, wo alles gegen MJF steht.
Es ist MJF, der hat mal ein Tag-Team alleine besiegt, indem er den Kopf von dem einen in den Arsch von dem anderen geschoben hat.
Ja, und da ist
er sich bestimmt nicht mehr an das Tag-Team. Das war The Righteous, die waren mal ein großes Team, gibt's nicht mehr, ja. Habe ich gehört.
Und dann bearbeitet, das Match, Jay White geht auf den verletzten Fuß. Das ist absolut richtig, das Match ist auch gut.
So, und dann gibt's die Young Bucks, die Young Bucks, die Guns natürlich, und die attacken dann MJF. Und das sieht dann Bryce Ramsburg zur Abwechslung endlich mal und schmeißt die beiden dann raus. Und das reicht natürlich nicht, Jay White muss sie dann noch irgendwie umhauen und dann gibt es den Kangaroo-Kick von MJF, dann schmeißt Jay White ihn nach vorne und MJF kann sich kaum noch halten, weil sein Bein so weh tut. Und dann gibt es hier diesen Leapfrog und da gab es eine ganz coole Idee mit diesem Side-Superkick, wo er dann Jay White trifft, das war gut gemacht. Es gibt den Uranage, bei dem hat sich dann MJF im Real Life leider an der Schulter verletzt. Und dann ging es draußen weiter mit dem DDT von MJF. Und MJF legt Jay White aufs Kommentatorenpult und das Kommentatorenpult bricht kaputt. Ohne, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Ja. Und dann denkt sich MJF, na scheiße, der Spot
ich
wäre...
Ich eine richtig gute Idee
jetzt. Der Spot wäre ja jetzt ein bisschen peinlich, also gehe ich mal aufs Top Rope und springe mit dem Elbow Drop runter. Und in dem Moment, als wir das geguckt haben, habe ich zu Ken gesagt, Alter, so eine Scheiße für so einen albernen Spot sollte er mal lassen. Da kann ganz schnell was passieren. And wouldn't you know...
Erzähl, was ist passiert?
MJF hat sich kurioserweise bei dem Ding die Hüfte ausgerenkt.
Alter.
Wow.
Das, wie konnte
ist schon ärgerlich, wenn der Champion... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das Ende verraten.
Ja.
Tut mir leid. Aber wenn euer bestes Pferd im Stall sich auch noch im Ring verletzt, ist es ein bisschen traurig.
Ja. So, und dann springt er halt vom Top Rope runter und springt natürlich einen Elbow Drop und landet komplett auf dem Boden. Diese Matten da sind so dick, Leute. Das ist halt einfach Quatsch. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da relativ schnell verletzt, relativ hoch. Und MJF hat jetzt auch nicht so viel Polster wie ein Mick Foley. So, Dann gibt es einen Dragon Screw, als er wieder rein will. Das macht da auch Sinn. Jay White tritt dann ein bisschen auf seinem Bein rum. Dann gibt es einen Super Ora-Nagel. Dabei hat sich dann MJF nochmal an der Schulter verletzt. Dann gibt es diesen Super RKO übers Top Rope oder Diamond Cutter, wie auch immer. Ja, MJF bleibt dann liegen und er hat tatsächlich echte Schmerzen, weil er die ganze Zeit mit der kaputten Hüfte jetzt weiter wrestlen muss. Dann nimmt er ihn nochmal in den Armbreaker. White hat, glaube ich, ihn in den Figure vorgenommen. Das hat natürlich auch nichts gebracht. Dann steht plötzlich Adam Cole da mit dem Handtuch, das er angeblich schmeißen soll.
Also aus meiner Sicht sieht das aus wie ein Lappen, aber egal. Ich glaube, es soll ein Handtuch sein.
Ja, in bester Survivor Series-Manier, aber er schmeißt natürlich nicht. Und dann nimmt Jay White ihm den Ring of Honor Belt ab.
Zieht um damit ihm MJF in den Schädel, pinnt ihn 1-2-3 und wir haben einen neuen Champion.
Nee, war es nicht. So war es leider nicht. Denn tatsächlich war es dann so, dass MJF nochmal ausgekickt ist. Und dann gab es am Schluss den, Diamond Ring, glaube ich, ne?
Den Diamond Ring,
genau. Ja, genau. Warum habe ich da jetzt kein Bild zu? Verstehe ich nicht. Naja, ich hab da leider kein Bild mehr zu. Also auf jeden Fall, es war so, dass MJF dann den Dynamite Diamond Ring von Adam Cole bekommen hat und damit hatte dann eigentlich Jay White sich erst gegriffen, wollte dann MJF eine verpassen. MJF, glaube ich, tritt ihm in die Eier und dann kriegt er eine ab mit dem Diamond Ring. 1-2-3 und MJF behält den Titel.
Ja.
Ja.
Ganz ehrlich, MJF ist jetzt so overpowered. Wen soll es jetzt bringen? Wen?
Ja.
Er hat ein Tag Team 2-1 geschafft. Er hat ein Tag Team Match gewonnen. Er ist dann ins Krankenhaus gefahren, ist dann wieder zurückgekommen und besiegt dann trotzdem Jay White, obwohl alles gegen ihn steht.
Ja, ich glaube, viel schlechter kannst du eine Underdog Storyline nicht schreiben.
Ja, es funktioniert einfach nicht. Swerve, schreibt Mukat Kinch, Swerve wäre in der Tat vielleicht gar nicht mal so uninteressant, aber wann? Jetzt noch nicht. Das ist zu früh. Ach ja, es ist zu früh. Okay, es wird bald passieren. So. Ich gebe dem Pay-Per-View, machen wir es kurz, 3-3-.
Ja. Es ist schon okay für das, was es ist, aber auch da ist wieder der Aufbau alles für die Cards. Warum müssen, also jetzt mal ganz ernsthaft, warum müssen diese beiden Tag-Team-Titel die ganze Zeit bei MJF und Adam Cole bleiben, wenn der eine sowieso nicht antreten kann? Man kann plötzlich einfach irgendwie wahllos irgendwelche Partner nehmen und passt schon. Es gibt dafür keine Regelung und so weiter und so fort. Der Ring of Honor Tag-Team-Belt ist nicht einmal von Cole oder MJF irgendwo bei Ring of Honor verteidigt worden. Alle Sachen finden nur bei AEW-Shows statt.
Ja, damit die Leute dafür Geld bezahlen für Ring of Honor, weil wir teasen die hier ja an, wie geil das ist.
Ja, aber warum sollte ich es denn kaufen, wenn es da ja gar nicht verteidigt wird?
Ja, das weißt du ja nicht.
Ach so, ja, gut dann.
Deswegen kaufst du das, um das da zu sehen und dann wirst du da enttäuscht.
Ja, und dann...
Wie in einer guten Ehe.
Und dann bestelle ich es gleich wieder ab. Nach einem Monat, weil ich ja merke, hier läuft ja nur die Undercard mit der Dark Order.
Ja, das macht ja nichts. Mach mal erstmal 2 Tage, weil Tony Khan macht hier jetzt gerade einen TV-Deal für Ring of Honor.
Stark. Ja, und bei diesen TV-Deals, bei Dynamite Nummer 216, die Thanksgiving-Show, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, in der Wintrust Arena in Chicago, Illinois, waren ganze 5000 Zuschauer da. Und da wurde dann gleich erstmal der neue Woo-Drink von Ric Flair gehypt. Und deswegen steht er hier vor allen Kommentatoren. Ist das nicht geil? Der hat ja auch
Zeit hier. Nee, ist nicht geil.
Mattis hat schon richtig Bock. Ich glaube, der braucht auch mal so einen Energy-Drink.
Ja, bestimmt.
Ich hab's so richtig Bock,
kriegt er hier zu Weihnachten oder sowas.
So, und dann sehen wir hier den Continental Classic, die Gold League. Ja? Und da sind die Leute, die in der Gold League dann antreten.
Es gibt auch noch eine Blue League. Gibt es noch mehr Ligen eigentlich?
Ja, haben sie nicht erzählt, oder?
Ich glaube, es gibt nur Gold und Blue. So, und dann kommt natürlich Swerve Strickland raus.
Top fit, wie er ist nach so einem scheiß Deathmatch, weil, ey, ist doch nix. Alter, es wird nicht mal ansatzweise irgendwas gebracht, von wegen, dass er verletzt ist, dass er humpelt, dass er irgendwie... Nee, er hat diese scheiß Aufkleber auf der Schulter und das war's.
Ja. kommt raus und sagt...
Noch ein Grund mehr, dass man diese ganze Extreme-Scheiße von AEW nicht ernst nehmen kann.
Soll ich nochmal zu dir nach Hause fahren und deinem Kind nochmal ein gutes Nachtlied singen? Die Kuh macht Moo. Sag mal. So, ja.
Die Crowd macht Boo.
Ja, Jay Liesel kommt dann raus und sagt, ja, ich bin auch ein Heel. Ist das nicht cool? Und Swerve wird bejubelt. Ihr habt wirklich perfekte Face aufgebaut, Leute. Stark. Geil. So. Und dann gibt es ein Match zwischen beiden. Das war auch nicht so toll, tatsächlich. Es war okay. Ja,
ich habe nicht darauf geachtet, weil es mich sowas von nicht interessiert hat.
Ja, Jay Liesel hat dann
versucht. Wir haben zwei Heels gegeneinander. Ich meine, gut, es gibt keine Faces und Heels bei AEW. Ja. Das macht die Liga ja so gut, aber...
Ja, und Jay Liesel versucht dann hier Swerve den Arm auszupullen und dann gibt es einen Superplex und es gibt einen Brainbuster und dann versucht Liesel es nochmal mit dem Roll-Up, das klappt aber nicht. Und dann soll's hier die Liesel Injection geben, aber stattdessen gibt es die Liesel Injection leider für Jay Liesel, denn er kriegt direkt, guck mal, wo Swerves Fuß ist. Tritt in Hoden.
Er tritt ja ein Suspensorium.
Ja, eben, da passiert ja nichts. Da kann ja nichts passieren. Und dann gibt es den Coup de Grace von Swerve und das war's. Und Swerve hat gewonnen und kriegt damit 3 Punkte. Und ja.
Ja. Und wir haben wieder ein scheiß Tournament, dass wir wieder irgendwelche Dream-Matches machen können, das einfach zusammenschmeißen können und keinen großartigen Scheiß um Storylines umgeben können.
Genau, wir können. Wir müssen uns dann nicht
leicht verdientes Geld.
Wir müssen uns dann nicht um die ganzen Leute kümmern, sondern die sitzen dann halt immer alle nur irgendwie im Einzelnen.
Apropos leicht verdientes Geld mit keinerlei Storylines. Zack, hier ist gleich das nächste. Wie die komplette Show eigentlich.
Orange Cassidy, Hook und Katsuyori Shibata stehen bei René Paquette und wollen heute noch in einem Trios-Match antreten.
Und Orange Cassidy hat eine wichtige Ankündigung zu machen. Nämlich, dass jetzt die Tickets für AEW voll, was weiß ich, in London erhältlich sind. Ja. Ach nee, dann kommt ja Jutta.
Ja, und der unterbricht die und dann sagt er, ja, ich finde dich total scheiße, Orange Cassidy. Du brauchtest ja 7 Orange Punches gegen... John Moxley und ich finde dich total scheiße, Hook, weil weiß ich auch nicht und deinen Ekelbelt will ich auch nicht, aber deinen Belt, Shibata, den will ich wieder haben, weil das war ja meiner, das ist ja der Pure Championship und du bist ja gar nicht pure und jetzt gehe ich und dann sagt
er, haben das alle mitgekriegt und kaufen jetzt Ring of Honor? Hä? Und oder dann, muss ich weiter mit dem Finger zeigen?
Ja, und dann hat René Paquette gesagt, ja, tut mir leid, Orange, jetzt können wir deine Ankündigung nicht mehr machen. Wir haben keine Zeit mehr. Und dann lässt Orange so den Kopf hängen und ist ganz
sad. Und Spoiler, es gibt diese Ankündigung für den Rest der Show nicht. Er sagt einfach nur von wegen, eigentlich wollte ich ja was sagen. Und wir finden nicht raus, was er sagen wollte.
Gut, ne? Das ist intelligente
Storytelling. Richtig geile Sache. Das ist geile
Storytelling. Das nächste Mal einschaltet.
So, jetzt... Kommt.
Oh, ich gehe mal davon aus, dass wir weder bei Rampage noch bei Collision irgendwie hören werden, was er ansagt.
Ja, natürlich nicht. So, weil er ja nichts ansagen wollte, das ist es ja. So, und dann kommt All-Invaliden-Wrestling raus.
Alter, ja.
Also Adam Cole geht an 2 Krücken und MJF geht am Stock. Ich gehe auch langsam am Stock. Adam Cole kommt kaum in den Ring. Aber MJF soll natürlich... Auch
nicht. Alter, MJF hebt sich irgendwie selber in den Ring rein. Es sieht aus wie, Alter, Ric Flairs Vater, der versucht, in den Ring zu kommen.
Ja, renk du dir mal die Hüfte aus, das tut weh. So.
Dann bin ich eigentlich erstmal eine lange, lange Zeit, glaube ich, zu Hause oder im Krankenhaus oder sonst irgendwas und kuriere das aus.
Ja, aber
ach nee, es sei denn, ich bin natürlich das Zugpferd für eine Wrestling Company. Dann muss ich die Scheiße natürlich durchziehen.
Ja. Und dann sagt irgendwie MJF, ja, Jay White ist einer der besten Wrestler der Welt, aber ich habe ihn natürlich trotzdem hier geschlagen, weil ich habe ja wenigstens ein funktionierendes Bein und das hat dann...
Ja, und es gibt kein Rematch, weil er ist auch in dem Tournament.
Genau. Und ich bin ja nicht nur der jüngste und der schönste und der tollste AEW World Champion, ich bin auch der mit der längsten Regentschaft und mit den meisten Titelverteidigungen und überhaupt und bla und bla.
Und seht ihr diesen schwarzen Verband, den Adam Cole am Fuß hat? Mein Schwanz ist genauso groß.
Genau. Und meine Balls are massive. So, und dann sagte Adam Cole, ja, Gott sei Dank sind wir immer noch Ring of Honor Tag Team Champions, die wir noch nie bei Ring of Honor verteidigt haben und keine Sau sich dafür interessiert, aber hey, immerhin. So, und dann sagt er, aber wenn ich wieder fit bin, ne, Alter, dann hau ich zu, sagt Adam Cole.
Ich haue.
Und dann sagt MJF, ja, du hauer, ha, ja, ich auch. Ey, voll geil, Alter. Und dann sind es so zwei Krüppel, die sich gegenseitig gut zureden, wie geil sie doch zusammen sind. Und dann kommt plötzlich der Devil auf den Titan-Tron und sagt, oh, ich gedacht, wow, das erinnerte mich ein bisschen an meinen Playthrough von Kung Fu Master, das ich gerade auf Planet Eternia hatte.
Ja, und jetzt kann es auf gar keine Fall Adam Cole sein, weil es sind ja beide im Ring gestanden.
Nein, wir wissen doch, es ist Wardlow.
Ja.
Was?
Genau. Das ist doch, hast du den Kerl mal gesehen? Ich habe mir noch mal die Aufnahmen angesehen von dem Level. Es kann nur Wardlow sein. Also die Körperform passt. Er oder Samoa Joe. Ich bin mir nicht
ganz
sicher.
Es ist der Gobbledygooker.
Weißt du, was Geiles ist, was einer wirklich bei AEW im Forum vermutet hat?
Will ich das wirklich wissen?
CM Punk.
Er sagte, how about Sean Spears? Ich habe gedacht, Alter, das wäre ja wohl der größte Letdown der Geschichte. Mein Gott.
Alter, nein.
Nee. So, und dann kommt Samoa Joe rein und sagt, ja, ich will ja hier noch ein Title-Match gegen dich. Und dann sagt, weißt du was? Samoa, blow me. Und dann sagt Joe, Alter, ich reiß dir deinen scheiß Schal ab. Und dann sagt Adam Cole, nein, du bist doch jetzt MJF. Das ist nicht mehr der Max, den ich kennengelernt habe. Das hätte der alte Max gemacht. Du würdest trotzdem gegen Samoa Joe antreten. Und dann sagt MJF, ja, ich trete dann heute gegen dich an. Und dann sagt Adam Cole,
nicht.
Nee, das habe ich nicht so gemeint. Und dann sagt Samoa Joe, nee. Ich will nicht, dass du irgendeine dumme Ausrede hast, wenn ich dich hier total zusammengewichst habe und du dann sagen kannst, meine Hüfte ist rausgepoppt, weil ich einen dämlichen Spot beim Pay-Per-View gemacht habe. Deswegen kurierst du dich bitte aus und bla, und wenn du wieder fit bist, dann trete ich gegen dich an. Und dann sagt MJF daraufhin, also willst du bei World's End gegen mich antreten? Nee, ich habe ja gesagt, wenn du wieder fit bist. Aber wenn du zu World's End wieder fit bist, dann treten wir halt da gegeneinander an. Und dann sagt MJF, ja, dann treten wir bei World's End miteinander an, und das wurde dann auch gleich gezeigt in der Vorschau.
Die Crowd war richtig begeistert, als sie das gesagt haben.
Die Crowd hat gebuht.
Ja, natürlich haben sie gebuht.
Weil sie ja gedacht haben, sie kriegen heute ein Match mit dem Champion.
Ja, habt ihr falsch gedacht, Würstchen.
Ja. Und dann, jetzt haben wir also das Match bei World's End offensichtlich. Und das klingt ja, weil nämlich Samoa Joe wenigstens was Interessantes gesagt hat. Ne? Joe kann ja auch eine Promo halten, wenn er denn will. Er hat dann gesagt, du bist jetzt mein Eigentum. Und dann sagt er, I'm a what? Und dann sagt er, ja, du bist jetzt mein Eigentum. Das heißt also, immer da, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Der Fisch, der ging immer genau dahin, wo auch ich hingegangen bin.
Ja, genau. So. Und mein Eigentum ist mir wichtig. Ich beschütze mein Eigentum.
Genau. Und dann sagt er halt, ich werde dafür sorgen, dass jeder, der dir irgendwie in die Quere kommt, von mir umgeboxt wird. Und da habe ich zu Kenten gesagt, krass, das ist ja fast sowas wie eine Storyline.
Ja. So. Ich habe gesagt, schalte ab, das macht mir Angst.
Ja.
Und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Und dann sind wir zurückgekommen und dann haben wir das hier
dann
gesehen.
Dann war es wie immer.
Dann haben wir nochmal eine halbe Stunde Pause gemacht.
Ja. Oh. Dann gab es ein Six-Man-Tag mit Orange Cassidy, Hook und Shibata. Und in diesem räudigen gegen Matt Menard, Angelo Parker und Jake Hager, die natürlich keinen Entrance bekommen. Und in diesem scheiß Midcard-Match sagt Orange Cassidy, ach übrigens, ich habe ein Thanksgiving-Special. Hier ist Danhausen wieder zurück.
Ach, dann war das die wichtige Ansage. Meine Güte, ist ja geil. Und was macht Danhausen? Turnt er gegen die Jungs?
Nee, er macht was Geileres. Das
ist ein Teil des Teams. Und dann holen die anderen Jungs auch noch Daniel Garcia dazu. Das ist ein 4-gegen-4-Match.
Nee, Hook tritt erstmal alle zusammen und wird dann irgendwie kurzzeitig abgelenkt.
Das ist eine noch geilere Idee.
Von Jake Hager. Und dann gibt es irgendwann mal einen Kick von Jake Hager, der ja auch irgendwann mal irgendwie als dieser unbezwingbare MMA-Fighter aufgebaut werden sollte. Aber mittlerweile ist er ja auch nur noch die absolute Pfeife. Kriegt dann ja, hier auch von Shibata aus. Und guck mal, und das hier, das macht der Enhausen dann. Er nimmt den Hut, den Jake Hager so gerne mag und macht...
Was auch geil ist. Ich meine, wie lange hat Hager diesen Hut jetzt nicht mehr?
Ja,
wie lange genau. Ist der Gag, ich finde diesen Hut so geil, jetzt vorbei?
Weiß ich nicht, 5, 6
Und jetzt Wochen. Auf einmal hat Tony Khan gemerkt, dass er sich, was weiß ich, beim Schnupfen hat er sich verschluckt oder sowas. Oh, da war ja eine Sache mit dem Hut. Ja. Bringen wir die mal wieder.
Gut, ne?
Die Sache, die mit dem Hut.
Und das ist, nein, das ist die Rückkehr.
Scheiße ist das. Das ist zusammengeschissene Scheiße. Ich weiß nicht, wie sieht das aus bei Tony Khan? Er sagt, hier, Writer. Ich brauche hier Storylines für Wrestling. Okay, warte. Was soll's sein? Für welche Show denn? Für AEW. Ach so. Hier, das sollte reichen.
Alter. Mein Gott.
So ja. Ein Bullshit. Danhausen kommt also in einem Mid-Kader gegen Undercarder-Match wieder und macht und das war's. Stark. Ja, das hatte diese ganzen Mini-Vignetten ja richtig gelohnt, ne? Dass man für ihn mal wieder...
Richtig gut vorbereitet, dieser Bullshit-Kram, also glaube ich, meine ja. Fresse.
So, und dann steht Orange Cassidy da und Matt Menard und Angelo Parker werden beide in den Red Room genommen und dann geben die auf, ob man es glaubt oder nicht. Und Angelo Parker und Matt Menard can't win one und die haben auch immer noch keinen neuen Namen. Sie sind immer noch die ehemalige JAS und ja.
Ja, und verlieren ja. Einfach.
So, Backstage ist dann Adam Cole bei René Paquette und er sagt, ja, es ist so geil, dass MJF hier zu seinem Wort steht und dass er dies macht und bla bla bla. Und dann kommt irgendwie Roddy angeschissen und schreit, Adam, weil das ja immer noch total witzig ist. Deswegen hat er auch
nee, es Hörner. War nie witzig und es wird auch nie witzig sein.
Doch, es ist halt hammerlustig. Deswegen haben die auch, deswegen haben die ja auch so ein Shirt dazu. Und,
wo ist übrigens die Giraffe? Die war doch auch voll lustig.
Ja, die ist jetzt weg, weil du die so unwitzig fandest.
Oh, schade.
Ja. So, und dann sagt er, warum warst du eigentlich bei meinem letzten Match nicht da, Adam? Und dann sagt Adam, weil ich verletzt bin, ja, ich bin ja auch verletzt. Und dann sagt Adam, ja, jetzt halt die fiese Schnauze. Ich bin kein Freund mehr von dir, Roddy. Und alle,
Hat er nicht gesagt.
Wen interessiert das? Vor allen Dingen, er ist der fucking Heel. Und jetzt soll ich Mitleid mit ihm haben? Oh, Roderick, das tut mir aber leid. Nee. Dann kommt Christian
Cage. Oh Gott, da kommt der nächste Bullshit. Und wir haben noch gedacht, hey, ist Christian, das kann was Gutes werden. Und nein.
Ja. Und Christian sagt dann an, ja, ich habe ja das Match nicht verloren. Nick Wayne hat das Match nicht verloren. Der Lutscher hat das Match verloren. Und deswegen musst du jetzt auf ein Knie runtergehen. Geh jetzt auf ein Knie runter. Auf ein Knie. Oder ich nehme dir diese Maske ab. Und dann sagt der Lutscher, oh nein. Ja,
das mit der Maske kommt später.
Wenn er mir die Maske abnimmt, dann muss ich ja kacken. Und dann geht er runter auf ein Knie und dann sagt er, ja, du bist jetzt nicht mehr der Lutscher. Du heißt jetzt wie mein Finisher. Du bist jetzt Killswitch.
Was?
Ja!
Ja, das er heißt jetzt Killswitch. Keine Angst, Nick Wayne kriegt auch einen neuen Namen.
So. Wie war's? The Prodigy?
Ja.
Was?
Ja.
Ja.
Und
ich kündige.
Dann sagt,
du kannst nicht kündigen, weil du bist nicht angestellt.
So, dann sagt Christian Cage, ja, du bist ja mein Sohn. Mein Golden Boy. He brings me joy, my Golden Boy. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, und deswegen wäre es jetzt ja witzig, wenn du ihn einfach Golden Boy Nick Cage nennen würdest, weil er dann ja deinen Nachnamen hat. Und es wäre sogar noch ein Witz wegen Nick Cage.
Übrigens, es ist noch wichtig zu erwähnen, während dieser ganzen Geschichte, während er sich mit Nick unterhält, ist Luchasaurus immer noch hinter ihm auf dem Knie. Die ganze Zeit ist Luchasaurus auf einem Knie im Hintergrund und wenn die Kamera dann mal auf ihn schwenkt, siehst du nur, wie er dahin und den Kopf schüttelt.
Ja. Und Nick Wayne.
Die Mutter von Nick Wayne kommt. Luchasaurus ist übrigens immer noch auf dem Knie hinter Nick, Christian Cage.
Nick Wayne wollte ja nicht aufs Knie gehen, sondern er wollte auch aufs Knie gehen und dann sagte Christian, nein, du gehst doch nicht runter auf ein Knie, du bist ja mein Golden Boy.
Du bist ein Hobbit, du kniest für niemanden.
Und deswegen bist du jetzt The Prodigy Nick Wayne.
Naja.
Dann habe ich gesagt, ja, okay, so. Und dann kommt Mutter rein und sagt irgendwie, ja, nee, und bla, und bla. Und dann sagt er, ja, ist toll, dass sein Mann gestorben ist. Und wieder und alle wieder so, oh, das kann man doch nicht sagen. Das hatten wir jetzt auch schon.
Weißt du, was noch schlimmer ist, als wenn man sagt, von wegen, dass dein Mann gestorben ist, deinen Sohn vor deinen Augen zu verprügeln. Das wäre das Einzige, was noch schlimmer ist.
Ja.
Mach das mal, Christian, damit du jetzt als Bad Guy dastehst.
So, und dann will er gerade irgendwie was zu ihr sagen und dann stellt sich aber der Killswitch stellt sich dann dazwischen und sagt, ich finde meinen neuen Namen doof.
Ja.
So, und dann schubst Christian ihn und dabei trifft er dann mit dem Ellbogen die Mutter. Vollkommen konstruierte Szene. Komplett
beschissen. Geht in die Knie und legt sich nach vorne wie. Ich habe sowas Dummes noch nie gesehen.
So. Und dann kommt Nick Wayne wieder rein mit zwei Stühlen, legt den Stuhl unter seine Mutter und will dann gerade zuhauen und dann sagt Christian: Nein. Lass es den Killswitch machen. Lass
den Killer machen.
Und dann soll Killswitch das machen und holt aus und überlegt und holt aus. Und die Regie kriegt ihren Cue nicht, weil ja Adam Copelands Mucke eingespielt werden muss. Also wartet Luchasaurus gefühlt 10 Sekunden, bis endlich die scheiß Musik anfängt. Und dann kommt Edge reingeschissen, also Adam Copeland reingeschissen und rennt am Lutscher vorbei. Der versucht ihn irgendwie zu hauen, aber dabei spiert er dann Nick Wayne und dann verpasst er den.
Oh, und genau in dem Moment wird Muddy wach und kriecht in die Ecke.
Ja. Und dann verpasst er dem Lutscher noch eine, Killswitch noch eine und dann gibt's das Concerto gegen ihren Sohn. Und
erstmal gibt's ein Bier gegen den Sohn vor ihren Augen. Dann gibt es ein Concerto gegen ihren Sohn vor ihren Augen. Und ich hänge da die ganze Zeit und sage, Alter, wer ist jetzt der Bad Guy?
Ja. Nee, wir haben gerade von einer
Witwe den Sohn hier im Ring verdroschen.
Ja, weil wir keine
Faces
haben können.
Ja, stimmt, wir haben ja keine
Faces hier. Ja, eben. Ja, hast du kurz vergessen. So. Und Ed steht denn da und guckt so ganz wütend und Christian ist ganz geschockt, dass sein Sohn.
Und er sagte halt, Maul, du Schlampe, ist mir scheißegal, ob dein Sohn da verblutet. Es geht hier um mich und Christian.
Ja.
Ich bin der Good Guy übrigens. Hier ist ein Autogramm.
Du weißt ja, dein Sohn ist ein blödes Arschloch. Alter. Ja, aber ich bin seine verdammte Mutter. Oh Gott. So. Dann haben wir den nächsten.
Und da kommt der nächste Bullshit. Oh.
So, Anna Jay ist natürlich immer in ihren Porno-Outfits ganz nett anzugucken.
Der Judgment Day von AEW.
Alter, beleidige bitte den Judgment Day nicht. So, und
dann
steht Matt Menard da und sagt, what is wrong with you people? Daniel Garcia is over dancing. What is wrong with you? Your stupid head. I have a boat to pick with you guys.
Ja. Und auf einmal ist Hager wieder der Kerl. Es geht hier um den Hut. Wieso hat er den Hut gehabt? Er ist auf einmal wieder wichtig für mich.
Alter. Ja. Oh, Alter. So, und NRJ hat Schnauze voll und sagt, ich hab die fiese Fresse jetzt gestrichen voll von euch Losern. Es geht hier heute um mich und ich habe gleich einen Three-Way und den muss ich jetzt mal gewinnen. Und dann sagen alle, ja, okay, ja, dann helfen wir dir halt. Das ist toll. Aber erstmal haben wir das dritte Match des heutigen Abends.
Aber vergiss nicht hier, dass das Dingens hier, wie heißt er, Eng, noch einen Anruf von Ruby Soho gekriegt hat auf dem Handy.
Nee, hat er ja nicht. Er hat sie ja nur als Hintergrundbild auf ihrem Handy gehabt.
Scheißegal, er hat einen Anruf gekriegt und dann das Ding hat angezeigt, dass ach, leck mich am Arsch, die Story ist eh für den Arsch.
So, dann haben wir das dritte Match, Continental Classic aus The Gold Group. Rush tritt an gegen Jay White.
Und übrigens ohne Juice Robinson, weil der sich verletzt hat.
Ja, Juice Robinson fällt aus und muss am Rücken operiert werden. Cool.
Geil.
Ja.
All Let's in the mit auf Wrestling. Die große Verletzungsliste.
Ja. Oh. Woran kann das nur immer liegen, dass sich die Leute alle verletzen? Ach ja. So, und dann haben wir AIW, All Invalid Wrestling. So, und dann, ja, Rouge rastet irgendwie aus und tut so, als wenn er einen Football wegtritt. Und dann gibt
es... Ja, die Mexikaner sind für American Football bekannt. Hast du das immer vergessen?
Nee, wieso? Habe ich doch gerade erzählt.
Ja, ich hab's vergessen irgendwie.
Ach so, ja. Ja, und dann gibt's einen Shotgun-Dropkick in den Rücken von Jay White und dann holt er wie jede Woche, ne, wir haben jede Woche andere Matches. Ja, sie laufen nur mit jeder Person irgendwie gleich ab.
Weil wir holen erstmal das grüne Kabel, damit wirke ich ihn. Ach du Scheiße, normalerweise sind andere Leute da, die den Referee ablenken. Sowas. Und diesmal ist ein Referee da, der es sieht. Siehst du, was völlig Neues?
Ja.
Fuck you.
Dann gibt es einen Chop von Jay White, es gibt einen DDT von Jay White, es gibt einen Suplex in die Ecke von Jay White, es gibt einen Brainbuster von Rouge gegen Jay White. Dann soll es einen Plancher geben, der geht daneben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was Jay White hier gemacht hatte. Irgendein Quatsch war es auf jeden Fall. Dann gab es Kick in Gut. Ja, es gab nochmal eine Clothesline am Boden und am Schluss gab es dann den Blade Runner 1-2-3, I'm hungry. So. Damit hat Jay White 3 Punkte in der goldenen Gruppe und ja, freut sich ein zweites Arschloch. So, dann
hat Chris Jericho gesagt, der ja auch verletzt ist, hat gesagt, Tony Khan, komm, lass mal einen kurzen Skit machen, um dieses Ding zu verkaufen, dass ich jetzt erstmal weg bin. Genau. Anstatt einfach so zu tun, als wäre es nicht passiert. Wäre das nicht was?
Und dann sagt Tony, ja komm, dann mach.
Nö, eigentlich nicht. Hey, ich bin Chris Jericho, okay? Ja, ist ja gut.
Also ja, dann mach, was du willst. So, und dann kommen Ricky Starks und Big Bill und attacken Jericho, wo man hier schon am Arm sehen kann, wenn man genau hinguckt, dass da schon Narben und so weiter zu sehen sind. Das heißt also, ja, Jericho fällt jetzt wohl auch verletzungsbedingt erstmal aus.
Ja, so viel zu den Golden Standards, oder wie sie heißen.
Jets.
Golden Girls.
Golden Girls.
Top Jets.
Top Jets. Golden Top Jets. Und dann kommt richtiger Bullshit, was man alles hätte in der Aufnahme machen können. Nein, wir machen es live.
RJ City und René Paquette begrüßen Timeless Toni Storm, die ihren Oscar, Entschuldigung, ihren Women's Title entgegennimmt. Und dann hält sie eine Heel-Promo. Dann sagt sie, ja, es geht hier auch draußen an die kleinen Toni Storms. Ihr werdet es nie so weit schaffen wie ich. Ist das nicht lustig? Und dann tanzt sie ein bisschen rum mit dem Titel und das war's.
Ja, also erstens, ich finde das Gimmick scheißengeil eigentlich. Timeless Toni Storm ist ein richtig geiles Gimmick. AEW hat keine Ahnung, wie sie mit diesem Gimmick umgehen sollen. Man sieht es einfach. Toni Storm hat keine Ahnung, wie sie mit diesem Gimmick umgehen soll. Und das macht das Ding zu einem der beschissensten Gimmicks überhaupt.
Ja.
Es ist gleichzeitig das beste und das beschissenste Gimmick gerade in AEW.
Ja.
Weil keiner weiß, wie sie damit umgehen sollen.
Und vor allen Dingen, warum hält sie jetzt wieder eine Heel-Promo? Wieso?
Weil es keine Heels und Faces gibt in AEW. Das macht diese Liga so geil.
Deswegen halte ich eine Heel-Promo. Weil es ja keine Heels und Faces gibt. Okay.
Ja.
So, und dann kommt Sky Blue an ihr vorbeigetrottet.
Queen Blue.
Guck nochmal so, sie heißt immer noch Sky Blue.
Nein, sie ist jetzt Queen Blue.
Nein.
In dem alten Outfit letztes Mal habe ich sie Scooby Blue genannt und jetzt ist sie Queen Blue.
Screen Blue. So, und die guckt dann irgendwie an Tony nur so vorbei und sagt, ja, was soll das denn? Und dann kommt Anna Jay in ihrem Porno-Outfit, wie gesagt, und dann kommt Ruby Soho, die ja natürlich auch ihre Best Friend mit Saraya ist. Und dann, ja, Cool Hand Aang gräbt sie dann während des Matches an und Ruby findet es voll süß, das regt
mich. Ja, aber ihre Eltern, also Saraya und dann der
Matt Menard.
Matt Menard finden das überhaupt nicht gut und kriegen sich die ganze Zeit wieder in die Haare. Wie in einem Sitcom. Nein. Wie in der Novella.
Oh. So, es gibt einen Back Suplex gegen Sky Blue. Es gibt einen Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war.
Ich glaube, die weiß es auch nicht.
Ja, es war, glaube ich, irgend so ein STO-Gedöns oder sowas gegen Anna Jay, keine Ahnung mehr. Dann gab es die Headscissor von Ruby, dann ging Sky Blue irgendwie mal nach unten, weil Cool Hand Aang sie festgehalten hat und Anna Jay ihren merkwürdigen Kick gezeigt hat. Dann hat Anna Jay sie über den Rücken gedehnt und Matt Menard hat sie währenddessen die ganze Zeit angewichst. Und dann wusste Scooby, glaube ich, war es. Nee, Ruby wusste nicht, wohin mit Anna Jay.
Oh Mann.
Und musste sie dann zur linken Fanabsperrung werfen. Erst wollte sie da und dann, wo geht's denn jetzt hin? Eieieiei. So, dann in der Ringecke gab es dann ein paar Jobs. Dann gab es diesen, ich glaube, merkwürdigen, das war der Powerbomb, ne? Genau, Powerbomb, Super Black. Ja. Dann war Cool Hand Aang wieder mit Ruby da, bla bla bla. Dann hat Sky Blue wollte ihren Code Blue zeigen und Anna Jay soll sie währenddessen abfangen. Anna Jay kriegt sie aber nicht richtig zu fassen. Dann müssen sie nochmal nachjustieren und dann zeigt sie daraus ein Gory Special. Ja. Dann hat Ruby Soho das Knie abbekommen und fällt genau in die Arme von Cool Hand Aang.
Oh, das ist so romantisch. Ja, aber Papa Matt Menard und Mama Soraya finden das überhaupt nicht.
Bro,
gut.
Every freaking time I booked the wedding, the ratings went up. So. Und dann pöbelt Soraya sie an und bla und im Ring zeigt irgendwie Sky Blue irgendwas gegen Soraya, ich weiß nicht mehr genau was, und rollt sie ein und gewinnt und das war's. Und Sky Blue hat gewonnen und alle, wow, yay, Sky Blue, die ist ja jetzt auch total anders, weil die den ganzen Kram von der Dark Order und von Julia Hart ja absorbiert und zu ihrem eigenen gemacht hat. Übrigens, wann hat sie das jemals erklärt? Ach ja, nie. Das reimen wir AEW-Fans uns nur irgendwie zusammen, weil es ja nie begründet wurde. Und Soraya sagt das Einzige, was man allen Leuten hier sagen kann, raus!
So. Raus hier. Komm, das Ding würde funktionieren, wenn wir eine Heel- und eine Face-Partei hätten.
Ja.
Nicht bei uns. Aber es
sind ja beides Heels.
So, dann steht René Paquette da mit Wardlow und sagt,
oh Gott, was wird das?
Worauf hattest du denn jetzt, Wardlow? Immer attackst du alle von The Side of Life und laberst nur im Plan und sagt Wardlow, hey, ich mach das auf meine Zeit. Ich prokrastiniere halt gerade stark. Und dann kommt A.R. Fox
genau,
und sagt,
ich warte, bis Samoa Joe den Titel gewinnt. Und dann mache ich MJF so kalt, weil dann interessiert mich der Titel nicht mehr. Und zack, bin ich aus dem Title Picture raus.
Genau.
Ist das nicht geil?
Und dann kommt A.R. Fox angeschissen und sagt, hier, pass mal auf, ich habe voll den geilen neuen Song. A.R. Fox!
Ja, und ich habe die Weste von Frankensteins Monster aus Frankensteins Sohn. Ist das nicht geil?
Nee.
Und das sagt Wardlow, lass mal riechen.
Ja. Und dann gab es einen Socher, einen Headbutt gegen A.R. Fox. Warum auch immer der jetzt plötzlich ein Problem mit Wardlow hat, wird ja auch nicht erklärt, aber der ist jetzt auf einmal da und dann gibt es einen Headbutt und dann geht er zu Boden. Und das war's.
Ja, deswegen können sie nächste Woche ein Match gegeneinander haben.
Gut, oder? So, und dann kommt.
Das ist Storytelling.
Ja, absolutes Storytelling hatten wir dann auch im Main Event, denn da ging es ja um das Tournament. Mark Briscoe trifft auf Jon Moxley.
Und das Match hat mich überrascht.
Ja.
Ja, es hat mich wirklich überrascht, dass Jon Moxley nicht geblutet hat wie ein abgestochenes Schwein an der Stirn, sondern Mark Briscoe.
Ja, weil sie es halt können, ne?
Ja, mal was anderes.
Es war
was völlig Neues. Und schon wieder haben wir der normale Show, in dem eh jemand blutet wie Schwein. Was soll der ganze Rotz?
Ja, es war ein relativ lahmer Brawl, muss ich tatsächlich sagen. Fand es nicht besonders toll. Flying Elbow Drop dann noch von Mark Briscoe. Dann gab es irgendwann den Death Rider oder den Versuch zum Death Rider. Gab es nochmal, ich weiß nicht genau, was das war, eine Head Scissor oder so. Irgendwann gab es dann Sleeper German, den er da gezeigt hat. Und damit hat dann Moxley auch gewonnen. Und hier sehen wir jetzt die Gold League bisher. Also es gibt drei Leute, die bisher drei Punkte haben. Moxley und Mark Briscoe shaken nochmal Hands. Und dann gibt's
ja, und drücken die Stirn aneinander, damit Moxley jetzt auch noch Blut an der Stirn hat, damit er sich gut fühlt.
Ja. weil das für ihn, weil das für ihn wie
ist ja fast so geil wie mit der Hand.
Weil das für ihn wie ein Nikotinpflaster ist.
Ja.
So, und ja, und dann haben wir hier den Continental Classic, die Blue League, wo dann auch irgendwie Daniel Garcia und Claudio und alle anderen mit drinnen sind. Und offensichtlich in dieser Blue League wird Eddie Kingston bei jedem Match seine Titel aufs Spiel setzen. Also entweder haben wir den nächsten neuen Champion oder Eddie Kingston wird hier mit 15 oder zumindest unentschieden.
Ist da nicht sogar noch extra neuer Titel? Continental-Titel? Weil wir haben ja auf diesem Tisch sind die beiden Titel von Kingston und in der Mitte ist einer, der ist noch abgedeckt.
Ja, Gott sei Dank, ne?
Das wird wahrscheinlich der Continental-Titel. Also noch ein Titel in der Liga, wo viel zu viele Titel sind, die keine Sau interessiert. Geil, oder?
Stark.
Geil, richtig.
Gott, ich hab so die Schnauze voll von dieser Liga, Alter. So viel amateurhafte Scheiße gibt es doch nicht. Meine Fresse.
Was? So. Ja. So. Damit sind wir durch.
Warum müssen unsere AEW-Rants immer so lang sein?
2 Stunden und 4 Minuten. Ja,
wenn man sich über Scheiße mehr aufregen kann als über gute Sachen.
So, und damit sind wir durch. Und weil wir Lazy Booking betreiben wie AEW, machen wir jetzt noch eine Battle Royale um den Number One Contender. Also, wer jetzt mitmacht, schreibt schnell noch in den Chat. Oh, wunderbar. Es ist, ganz ehrlich, Leute, es ist einfach echt unerträglich.
Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf AEW. Ich tue mir das wirklich nur noch an für euch hier, für diesen Podcast, weil es macht sowas von keinen Spaß mehr. Es ist so eine lame, zusammengerödelte Scheiße, die irgendjemand, was weiß ich, sich auf dem Klo ausdenkt, weil er beim Wichsen abgerutscht ist und irgendwie die Zeitung paar Zeilen getroffen hat. Alter,
der neue Finisher von Ken, The Rödel.
Ja. So, Fatal 4-Way. Yeah. 4-Way, der
mit dem AEW-Flugzeug.
Da ist Ramon, Lex Luger, Doink und The Undertaker.
Ja.
Jetzt geht's los. Und hier geht's aufs
Maul.
The Bow.
Oh, scheiße. Hot Doink, du Wichser.
Was? Doink, wie nennst du mich?
Wichser.
Nee, ich bin Doink. Der Clown.
Warum laufe ich jetzt nicht weiter dahin?
Weil du Vollidiot bist.
Andere Richtung.
Weg mit dir.
Geh um.
Ja, Doink kriegt dir wieder alles in Arsch geschoben.
Ey. Ja, natürlich. Nach dem, was ich hier an Schmerzen erleiden muss.
Wie die Hure, die er ist. Echt.
Ja, oh. Verdammte Bumsnudel.
Ja.
Ach, dafür kriege ich keine Frau ab, also was soll's.
Ja. Glück im Spiel, ne? So.
Oh, siehst du, und mal wieder der Champion hier.
So. Nico schreibt hier noch, dass wenn Brothers mal eine Liga macht, werden sie die besseren Storyline als AEW haben. Soll ich dir mal sagen, ich werde dann die Stories für Brothers schreiben.
Yeah.
Und AEW damit ablösen im Free TV.
So ein Ding ist das.
So, das war's für heute.
Ich bin müde.
Wir haben die Schnauze gestrichen voll. In diesem Sinne, wir sehen uns natürlich am Samstag. Ken und ich, wir gucken euch live die Survivor Series. Um 1 Uhr.
Diesmal zeitlich richtig, nicht, dass wieder die scheiß Zeitumstellung dazwischen funkt.
Also eigentlich nicht. 1 Uhr steht der Kickoff, 2 Uhr der Main Event, das passt schon. Also der Hauptevent, das wird schon so hinhauen.
Ah, das klingt auch gut.
Dann sehen wir uns also auf jeden Fall am Samstag und wir hoffen, dass AEW irgendwann mal wieder besser wird. Aber im Moment ist es sehr anstrengend.
Warte,
aber
ich guck mal auf meine. Nee.
So. Nochmal vielen Dank an alle, die abonniert haben. Vielen Dank an unsere Patrons nochmal. Vielen Dank an alle, die natürlich auch gerne in Kommentaren und so weiter da lassen. Gab ja auch einige, die Genesungswünsche für Mattes geschrieben haben, weil er ja letzten Dienstag nicht dabei sein konnte. Das ist immer super, dass ihr uns da auch mit am Laufenden haltet. Vielleicht wundert ihr ja mal Ken in den Kommentaren auch, dass er wieder mehr Spaß an AEW hat. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.